Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist er wieder, euer Potamos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos, mit dem Ant.
Ja, und dem Mitch, Potamos, yeah.
Och, ist das schön, wieder hier zu sein, Mitch.
Ja, nach 3 Wochen, glaube ich, ne?
Ja, wir haben so einen 3-Wochen-Rhythmus. Das erzähle ich auch jedem, der es nicht hören möchte. Gruß an ja, Theresa, Tobias, Kylie und auch alle anderen, mit denen ich heute diese Woche über meinen Podcast gesprochen habe.
Mhm, ja, also Shoutout, ne? So wie bei uns in Podcaster-Slang so schön sagt, ne?
Ja, genau. Schuld daran ist Theresa, dass ich das gemacht habe. Wir haben nämlich einen Workshop gehabt und das war ein 1,5-Tage-Workshop. Bei uns in der Niederlassung hier in Köln. Genau. Und man versucht ja irgendwas immer so als Moderatorin von so einem Workshop oder als Scrum Masterin, wie man das auch in Neudeutsch auch so lernt.
Im Moderatoren-Slang.
Ja, richtig. So ein bisschen was zur Auflockerung zu machen. Und du kennst ja diese Namensschilder. Hi, I am. Ne?
Nein, die kenne ich nicht. Ich
schreibe einfach so amerikanische Dinger und dann schreibt man seinen Namen drunter. Letztendlich sollen die dazu auffordern, anzusprechen und da schreibt man seinen Vornamen normalerweise drauf.
Und das ist sehr originell.
Das ist total originell, funktioniert aber. Ne? Also allein, dass da mehr draufsteht als nur ein weißer Button und ein Name, sondern tatsächlich so, hi, I am, um jemanden anzusprechen.
Und was diesmal. Kannst du die tun vielleicht auch noch?
Das haben wir aber nicht gemacht. Wir waren ein bisschen kreativer und wir haben nicht unseren Namen draufgeschrieben, denn die meisten kannten sich ja schon und wenn nicht, dann kriegt man das schon irgendwie in den ersten Stunden hin. Nein, wir haben draufgeschrieben, über welches Thema wir uns mit jemand anderen in der Pause unterhalten wollen. Und bei mir waren es die Podcast-Aufnahmen.
Komisch, keiner in der Pause. Nein. Hat sie gewundert, wo bleiben die denn alle?
Ja, sie wussten es natürlich nicht, aber aus der Weite, außer die links und rechts von mir gesessen, haben es direkt gesehen. Und die anderen sind dann direkt in die Falle getappt, die mir näher kamen und dann auf die Brust schielten. Was steht denn da? Oh, Podcast. Machst du einen Podcast? Ja, und du, Mitch?
Ich habe auch einen Podcast, ja.
Ja, wie verbreitest du die Kunde?
Ich laufe jetzt nicht mit so einem Button auf der Stirn rum den ganzen Tag. Also die Kunde, ja, ich meine, die verbreite ich so manchmal da, ne? Ja. Also ja, auch über so soziale Medien.
Oh ja, Facebook.
Ja. Facebook, genau. Ja,
das ist zum ersten Mal.
Das sind bestimmt so 2-3 Leute, die das mitbekommen haben, schon bei Facebook, ja.
Ja. Ja, wir haben Zuhörer, ne? Das sind auf jeden Fall zweistellig.
Ja, also dann würde ich sagen, wir grüßen alle unsere 10 bis 19 Zuschauer.
Es sind mehr als 20, so viel darf ich verraten. Regelmäßige und manchmal werden Folgen auch doppelt so oft gehört. Ja, ist wahnsinnig. Ja. Und herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr die Treue haltet. Und es sind noch nicht so wahnsinnig viele, die diesen Podcast hören. Falls euch der Podcast gefällt und ihr Freunde habt, die ihr ganz doll lieb habt, erzählt doch einfach von diesem Podcast, der diesen wunderbar schnuckeligen Namen Potamos hat.
Genau, und der überhaupt nichts mit religiösen Eifereien zu tun hat, nur weil wir irgendwie sagen, der ist frei nach dem Propheten Amos.
Richtig, das ist eigentlich ein komischer Spaß, den wir uns erlaubt haben. Und Mitch, wo kann man uns eigentlich hören?
Also überall, wo es Podcasts gibt.
Yeah! Überall tatsächlich, wo es Podcasts gibt, ne?
Das läuft ja überall.
Ja. Also iTunes, in jeden Podcast-Player, der irgendwie RSS-Feeds verarbeiten kann, weil wir haben eine Homepage, wo das und Podigy und wo das alles runterladbar ist, aber natürlich auch noch bei so Dingen wie Spotify und auch, dank Anne, auch bei Deezer, du meinst in der Flanne, ne, you know.
Ja, ja.
Genau, sie hatte mich angesprochen letztes Jahr Oktober und ich dachte, Deezer habe ich nicht.
Im Floktober?
Ja, im Floktober. Und ich dachte, Deezer hört doch keiner. Doch, sagte sie, hört Deezer und dann, ach klar, dann schalte ich das mal für dich frei, dann gibst du es jetzt auch ab morgen bei Deezer.
Ja, dann flaut auch du Flanne, ne?
Falls sie das hier hört, ja. Stimmt. Macht dich bemerkbar. Kommentare gibt's bei Spotify tatsächlich seit einigen Monaten und auch Kapitelmarken gibt's auch jetzt bei Spotify. relativ neu. Ich habe sehr oft in den alten Folgen darüber gelästert, dass Spotify keine Kapitelmarken hat.
Ja, wer es nicht glaubt, kann es nachhören in unseren vergangenen 45, also 43 Folgen.
Genau, wir sind nämlich in Folge 42.
Eigentlich hatten wir in Folge 42 etwas überlegt oder die Idee gehabt, über etwas zu plaudern oder zu programmieren, wie es ja mittlerweile schon im Duden steht, also fast, also am Ende des Jahres, denke ich mal, ne? Das Wort des Jahres. Müsst ihr einfach ein bisschen bei das Wort des Jahres oder sowas Duden-Redaktion mal anschreiben, programmieren. Hier Douglas Adam, ne? Frage nach dem Sinn des Lebens aus Anhalter durch die Galaxis. Und ja, da warten doch die Menschen ewiglich, ne, bis diese Maschine den Namen ausgespuckt hat. Was eine Maschine? Es geht schon wieder los, ne? Wir müssen recherchieren, deswegen haben wir diese Folge auch nicht gemacht. Naja, auf jeden Fall, die Antwort ist dann 42, ne? Auf die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Genau, es geht um die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Und dem ganzen Rest, genau. Dankeschön für diese Vervollständigung. Ja, das ist ja mit alles umfasst, ne? So.
Ja. Und viele Techniker kommen immer darauf zurück, weil fast in jedem Technik-Ding wie in Google Taschenrechner oder in der Wikipedia oder sonst irgendwo, wo man irgendwas mit Zahlen machen könnte, da ist irgendwo hinter der 42 immer diese Frage hinterlegt, die man bekommt, weil sie so wichtig ist.
Ja. Ja, da merkt man, dass man so unter sich ist, ne? Also das heißt, aha, so Gleichgesinnte, ne? Die haben Douglas Adam hier, ne? Die alle wissen Bescheid, weiß ja auch Bescheid, ne?
Oh, kennst ja den Anhalter, kennst du ja. Durch die ganze Galaxis.
Kennen wir, habe ich schon vor einigen, vielen Jahren habe ich es gelesen. Und auch den Film habe ich sehr genossen, die neueste Verfilmung mit diesem Bilbo Beutlin-Typen da, ne? Mhm. Der, wie heißt der nochmal? Der Sherlock Holmes, den Watson spielt, den.
Der, genau.
Ja, siehst du, wir haben dich überhaupt nicht vorbereitet. Oh, also deswegen haben wir uns entschieden, was anderes zu machen,
exakt,
worauf wir uns schneller vorbereiten können.
Exakt. Weil ich muss auch zugeben, ich habe, glaube ich, das erste Buch gelesen, Per Anhalter durch die Galaxis, aber das Restaurant am Ende des Universums, das Leben, das Universum und der ganze Rest, macht's gut und danke für den Fisch. Und einmal Rupert und zurück habe ich tatsächlich nicht gelesen.
Ja, ich habe die vierbändige Trilogie, habe ich, glaube ich, gelesen.
Ja, und auch mit Dirk Gently habe ich mich nicht befasst, deswegen kann man das Bild um Douglas Adams nicht rund machen. Aber bevor wir das Thema Douglas Adams, was eigentlich gar kein Thema war, verlassen und irgendwann wieder aufgreifen werden, sage ich noch, dass am 25. Mai immer der Handtuchtag ist. Denn mit nichts kann man besser vorbereitet sein aufs Leben als mit einem Handtuch. Und um das zu zeigen, gibt es einen Tag, um Douglas Adams zu würdigen. Und dann Kenner und erkennen sich in der Straßenbahn oder im Restaurant beziehungsweise oder auf der Einkaufsstraße dadurch, dass man an dem Tag ein besonders schönes Handtuch. Ich nutze immer mein rotes Tigerentenhandtuch, was ich seit 25 Jahren habe, um damit halt durch die Straßen zu gehen und auch das beim Radfahren um mich herum zu haben. Denn nichts ist praktischer als dieses Handtuch zu haben. Mhm.
Ja, also ich danke für, ja, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist, wenn ich dich mit dem Handtuch sehe, dann ist wohl wieder Handtuchtag, ne?
Genau, 25. Mai. Wie es dazu gekommen ist, lest ihr bitte in der Wikipedia unter Towel Day nach.
Ah, danke, gut. Ich habe schon gedacht, du sagst es in den Shownotes, da muss ich das ja auch noch tippen.
Gott, und merken, oh dass Gott, ich das nein, du hast schon genug zu tun. Also ja, für sicher. Heute hast du gut recherchiert. Wir haben das Thema ja natürlich schon in der noch nicht genannt, aber alle wissen es ja, weil sie ja... Ja,
weil es ja eben im Titel steht.
Er steht schon wieder im Titel, bevor wir es gesagt haben. Ja. Mann, das kann man auch nicht abstellen. Ne? Das ist so ein Henne-Ei-Problem. Man könnte auch irgendwas anderes in den Titel schreiben, aber dann wird ja keiner draufklicken, weil das Thema so toll ist. Also muss man das Thema vorher bekannt geben, obwohl wir eigentlich jetzt gerade eine Spannung aufbauen wollen. Also tut wir machen kurz so einen Moment so, als würdet ihr das noch nicht wissen.
Ja, so ein Clickbait, irgendwie sowas. Ne? Ihr werdet nicht glauben, worüber wir diese Woche potamieren. Ihr könnt es einfach nicht fassen. Menschen, die auf diesen Podcast angehört haben, erzählen doch ihren Großkindern, Eltern, nein, ihren Enkelkindern davon.
Genau, und wovon die ihren Enkelkindern auch erzählen werden, jetzt kommen wir mal zu meiner ersten Plauderei, ist vom Eishockey-Finale. Und zwar vom Finale in der deutschen Eishockey-Liga, der DEL, der ersten deutschen Liga der Herren.
Ja, du wirst es uns verklickern.
Richtig. Da sind natürlich die Kölner Haie schon lange nicht mehr dabei. Ich hatte letzten Mal schon geweint. Aber ein Überraschungsteam, die Underdogs aus Bremerhaven, Fishtown, Pinguins. Germanisten dürfen sich über die mehrfachen Denglisch-Verquickungen und Falschschreibungen gerne lustig machen, aber dann fein heißt einfach mal so.
Und also Pinguins, genau.
Ja, ja, genau.
Pinguins und
Pinguins. Und Fishtown mit SCH natürlich.
Ne? Fishtown, ja, genau.
Ja, ja, die sind im Finale tatsächlich, die haben auch die beste Hauptrunde gespielt, ne? Die 52 Spiele, die man vor den Playoffs spielt, um auszumachen, wer denn eigentlich mitmacht. Und die haben es bis ins Finale geschafft, haben die den deutschen Meister aus dem letzten Jahr tatsächlich im Halbfinale geschlagen, das war Red Bull München. Und jetzt spielen sie gegen den Rekordmeister aus Berlin. Die Eisbären aus Berlin. Oder wie die Fans dort sagen würden, Dynamo, Dynamo. Ihr wisst schon, DDR und so, Dynamo Berlin. Naja, es ist ein Ost-Berlin-Club.
Kann ich nur mit Dresden, aber das ist dann Fußball wieder, ne?
Das, ja, ja, genau, genau. Die machen das genauso und genauso machen das auch die Eisbären Berlin, weil es halt ein DDR-Club ist.
Aber das sind immer so... So Namen, die irgendwie so einen Bezug hatten, so Industrie, ne? Oder so Technik,
ja, und ja, Lokomotive.
Lokomotive, ja, genau. Mhm.
Dynamo.
Also vorwärts immer, rückwärts nimmer.
Richtig, richtig, richtig. Und es geht, wird wie immer, so eine Playoff-Serie. Ich erkläre es jedes Mal, aber diesmal nochmal. Man spielt Best of Seven. Ja? Mhm. Das heißt, nächste Woche Mittwoch geht's los, am 17. April 2024, am Mittwoch. In Bremerhaven, und dann spielt man immer abwechselnd, in Bremerhaven, in Berlin, wieder in Bremerhaven und so weiter. Alle 2 bis 3 Tage, bis ein Team 4-mal gewonnen hat.
Ist das nicht schrecklich aufwendig, da immer hin und her zu fahren?
Das ist es, aber das ist ganz normal und das machen andere Sportarten in den USA mit Football und tralala auch. Also das ist völlig...
Das ist ja kein Argument.
Nee, aber das,
dass die das auch machen.
Also. Ja, ja, was willst du machen? Was willst du machen? Also die Amerikaner sind ein bisschen cleverer. Deren Wege sind ja noch weiter.
Ja,
die machen auch Best of Seven und die spielen die ersten beiden Spiele bei der einen Mannschaft, bei Mannschaft A, und die Spiel 3 und 4, dann bei Mannschaft B und dann hin und her vielleicht noch.
Mhm.
So, dass sie so 2 oder 3 Reisen dann sich sparen. Ne?
Ja.
Aber
das können wir doch auch machen. Also.
Kann man machen, macht man aber nicht, weil die Wege sind am Ende doch kurz und jeder Eishockey-Profi mag doch lieber zu Hause im Bett schlafen.
Ja, aber die Fans wollen die dann immer hin und her fahren? Da sind auch bestimmt welche dabei, die so Die-Hard-Fans
sind. Ja, klar, es gibt so Die-Hard-Auswärts-Fans, aber ich meine, das sind Playoffs, das ist die geilste Zeit des Jahres und dann machst du das einfach mit, ne? Und ich meine, deine Mannschaft kommt ja eh nicht jedes Mal ins Viertel, Halb oder Finale, ne?
Ja, gut, ja.
Schafft ja nicht jede Mannschaft, das sind insgesamt aktuell 14 Teams und wie gesagt, die Kölner haben ja schon relativ früh aufgeben müssen.
Mhm. Ja. Aber Bremerhaven, Berlin ist immerhin noch, naja. Geht gerade noch,
ja. Es ist eigentlich relativ kurz, ne? Also es könnte ja auch irgendwas in dem tiefsten Bayern sein. Straubing hatte zuletzt gegen Berlin gespielt. Das ist schon deutlich weiter. Hm. Oder irgendwas im Schwarzwald, Schwenningen gegen Bremerhaven, das wäre auch viel, viel weiter, ne?
Hm.
Ja, ja. Deswegen alles gut soweit mit dem Eishockey.
Ja, sollte doch machen, da jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Genau. Genau. Jetzt machen wir nochmal eine Kapitelmarke, guck mal, für die ganze Plauderei.
Ja.
Und dann kann ich nämlich auch in die Kapitelmarke reinschreiben und was demonstrieren, was hier gerade passiert.
Ich bin ganz Ohr.
Genau. Und die meisten modernen Tastaturen und vor allem auch so MacBook-Tastaturen klingen so gar nicht. Die sind viel, viel weicher und eigentlich hört man die fast nicht mehr. Und auch für den Büroalltag ist das auch viel netter, wenn man die nicht hört. Aber die haben den Nachteil, die haben überhaupt keinen Hub mehr. Ne? Das fühlt sich gar nicht mehr an wie eine Tastatur wirklich. Ne? Man hat keinen Widerstand.
Das sind nur so leichte Erhebungen, ne? Also die,
genau.
Die Tasten nennen, ja.
Genau, genau. Und jetzt hier macht's richtig klapperdi-klapp. Und ich habe tatsächlich mir nach langer Recherche eine Querz mechanische Tastatur gekauft mit einem Umschalter zwischen dem Windows Android beziehungsweise dem iOS Mac Profil.
Mhm.
Die Tasten sind dann ja leicht anders belegt, ne, bei diesen beiden Welten. Und man kann auch die Tasten tatsächlich einzeln abnehmen, sodass die anders beschriftet sind. Ne, das ist ja auch teilweise unterschiedlich, vor allem mit den neben der Leertaste mit den Spezialtasten, ne, mit Command, Option, Control. Das heißt ja unter Windows ja alles ein bisschen anders. Und hat auch eine andere Reihenfolge. Es macht einen wahnsinnig, wie ich auf der Arbeit die ganze Zeit mit Windows arbeiten muss und zu Hause einen Mac hat und zu Hause dann auch die Arbeitstastatur, weil es ja mittlerweile ein Homeoffice auch mehr ist, dann für den Mac auch nutzt. Also eine Windows-Tastatur für Mac, das ist eine Katastrophe. Ne? Und dieses Ding kann das schön umschalten, kann zu Hause bei mir per Bluetooth mit meinem MacBook genutzt werden und auf der Arbeit als ganz normale USB-Tastatur. Ne? Und fein. Und die Tasten sind tatsächlich mechanisch. Ne? Ja. Und die Tastatur heißt Krycron K3 Pro. Ich kriege da keine Provision für. Wobei
die Krycron Endorser.
Ja, ich bin ja hier Keychron Influencer und ich habe mir die Brown Switches genommen. Da gibt es auch noch verschiedene Arten von Anschlägen. Also richtig harte Anschläge, dann das ist das rote Profil oder Red Switches. Dann und die White Switches sind die hörst du fast gar nicht.
Dann brichst du dir die Finger.
Genau. Und dann gibt's noch die Blue, kann ich dir nicht erklären, muss man alles nachlesen. Und ich habe die Brown genommen, die sind dazwischen. Ne? Also best of both worlds. Und wenn du zusammen mit jemand anders im Büro und auf der Arbeit bist und das klappert, ne, ist schön, ist das gerade noch so erträglich. Ich glaube, die Reds könnte man auf der Arbeit nicht nutzen, weil die anderen Kollegen wahnsinnig werden würden, weil die ganze Zeit jemand wie auf einer Schreibmaschine tak, 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 tak,
tak, macht. Ja, bei uns im Stillarbeitsraum, ne, da gibt's so ein paar PCs und die haben halt diese typischen PC-Tastaturen, ne? Mhm. Und da hatte ich es auch wirklich schon mal, dass ich da mit ein paar Kollegen saß, ich habe irgendwas getippt und da sagt die, boah, tipp doch mal ein bisschen langsamer, ein bisschen leiser. Klack, 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 klack. Ja, 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 ja. Ich bin da so in Rage oder so, ich tippe mich da so in Ekstase, ne, dass ich da, ja, gut, aber hier zu Hause habe ich auch so diese typische, MacBook, nicht MacBook, hier, wie heißt die iMac-Tastatur?
Ja.
Und früher, meine Eltern, die hatten noch so eine richtige alte, gusseiserne Schreibmaschine. Mhm, ne? Also die, wie ich gerade meinte, ding, ne?
Ja.
Auf dieser Schreibmaschine habe ich früher auch aus Quatsch einfach mal irgendwie so Sachen, lustige kleine Geschichtchen oder sowas getippt in den 80ern. Ne? Und das Ding, das wog gefühlt 2 Tonnen. Und ich bin regelmäßig, weil mein Fingerchen war ja da ein bisschen kleiner, beim Tippen zwischen den Tasten stecken geblieben. Also ich meine, ich habe ihn natürlich wieder rausgekriegt, aber große Partikel der Haut sind hängen geblieben dabei.
Ja.
Und das war also Qualen, richtig darauf zu schreiben, ne? Und das Papier da einzuspannen. Gut, ich meine, ne, Schreibmaschinen, das ist ja wirklich noch eine ganz andere Geschichte. Und dann gab es irgendwann so eine elektrische Schreibmaschine.
Mhm.
Also digital, so halb irgendwie sowas wahrscheinlich, ne? Das ist wahrscheinlich diese mechanische Tastatur, also nicht diese ganz schlimme mit diesen Types da oben, ne? Sondern man hatte ein Display und auf diesem Display konnte man genau eine Zeile, ne, sehen, bevor man auf Enter drückt und sie auf Papier gebracht wird. Also konnte man schon so ein bisschen korrigieren, weil man weiß es ja, wenn man auf einer alten Schreibmaschine was falsch getippt hat, dann war es halt einfach falsch. Ne? Und dann kommt man entweder sich raus,
oder rüber tippen.
Rüber tippen, tak, 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 auskreuzen. Ne? Ja, wovon erzählen die Opas denn hier?
Opas erklärt den Krieg. Ich dachte, das Thema wäre eigentlich gar nicht so spannend, Tastaturen. Weil jeder hat eine Tastatur mittlerweile auf dem Smartphone und auf dem Tablet. Es ist ja eh alles nur noch Display, ne? Alles virtuell. Aber als ich einmal so ein Ding gefühlt habe, so eine Tastatur, fand ich das spannend. Und die gibt es natürlich noch in verschiedenen Ausführungen. Es gibt ja Tastaturen so mit Nummernblock oder ein bisschen enger gestrafft. Und ich habe die ist so ein 75% Ding. Also auch recht eng, tatsächlich alles. Und ganz auch neben der Enter-Taste ist direkt auch eine ganze Zeile von Funktionstasten, also, was man einfach nicht gewohnt ist.
Du musst es gerade erklären, er kann sie komplett in die Hand nehmen, zwischen 2 Finger.
Ja, in einer Hand passt es tatsächlich. Also oben 4 Finger, unten ein Daumen. Ihr könnt, ne, so wie man halt eine Tastatur festhält. Also
von unten nach oben, nicht von links nach rechts.
Ja. Aber sie ist relativ flach, ne? Das ist auch sehr schön. Und hier ist dann der Schalter, ne, wo ich zwischen Mac und Windows umschalte. Und zwischen Bluetooth und Kabel. Wunderschön. Und hier, ich meine, ich kann dich gegenbewegen, weil sie halt gerade ohne Kabel ist.
Ja,
und wunderbar funktioniert.
Ist wunderbar. So,
und dann hat sie noch so LED-Effekte, die man mit irgendeiner Funktionstaste einschalten kann.
LED an der Tastatur, richtig. Leider geil.
Das ist wirklich leider geil und das macht dann tatsächlich...
Oh, dass ihr das nicht sehen könnt, das ist ja diese Disco-Inferno.
Ja.
Nein.
Man kann diese Geschwindigkeit dieser Effekte auch einstellen und auch verschiedene Effektreihenfolgen einstellen. Mhm. Wahnsinn, Leute. Könnt ihr das alles auf YouTube sehen.
Mhm. Also das ist so aus dem Grund, weil man es kann, ne? Also
weil es geht, genau, weil es geht. Ja. Und man braucht ja ein bisschen Licht. Also eine Tastatur ohne Licht geht ja heute gar nicht mehr. Also, man ist es auf den Laptops ja einfach gewohnt, normalerweise da Licht drauf zu haben.
Vielleicht so Unterbodenbeleuchtung.
Genau, Unterboden, richtig.
Was man noch über Tastaturen wissen sollte, ist, dass es ja so nichts im Haushalt ist, so ein schönes Biotop, so ein Mikroorganismus wie die Oberfläche der Tastatur, ne? Mhm. Also vielleicht noch das Handy-Display, aber ne, was da so alles an solchen Herden kreucht und fleucht, ne, das will man eigentlich gar nicht wissen. Man kann die Tastatur so nach 2-3 Wochen einfach mal auf den Kopf stellen, also nicht auf seinen eigenen, sondern einfach umdrehen und gucken, was da so alles rausfällt. Ja, genau, ne? Also ein Toaster, den man irgendwie 2 Monate in Betrieb hat, ist nichts dagegen.
Ja, und dieses Ding ist komplett auseinanderbaubar. Da sind 2 verschiedene Werkzeuge dabei, womit man die Tasten zum Beispiel greifen kann.
Geiler. Ja, ne? Man kann sie auseinandernehmen.
Ja, ja, man greift dann die Tasten und zieht dann die einzelnen Tasten hoch.
Und das ist schön. Es gibt nochmal so Fernsehsendungen, wo so Dinge abgebildet werden.
Ja, genau.
Also mit Hugo Egon Balder oder so, wo die raten mussten, was ist das denn, ne? Und dann denke ich, ja, Nasenhaar, Trimmer oder sowas, ne? Und dann kann man damit irgendwie Eierschaum schlagen oder so.
Ja. Oder schief Nasen korrigieren und so.
Ja. Augenlider zupfen.
Und dann gibt's ein zweites Werkzeug, was dabei ist. Womit man dann diese Keys, die da drunter sind, die dann den Anschlag machen, rausnehmen kann. Man kann das Ding komplett auseinanderbauen. Fantastisch. Das YouTube-Video werde ich dir hier noch verlinken. Und damit war es dann, glaube ich, in diesem Kapitel.
Da bin ich überwältigt, ne? Dass es so tolle Sachen zu Tastaturen zu erzählen gibt.
Geil.
Ja. Was hatten wir da als nächstes? Bier steht da.
Ja.
Bier? Warum Bier?
Prost, Mitch. Ich habe Elvis Juice von BrewDog hier am Start.
Ja, das ist so nie übrigens, wie heißt es denn hier?
Ein Grapefruit Infused IPA.
India Pale Ale.
Grapefruit Infused.
Ja, ich sippel hier immer noch an meinem Schaffhofer Weizen 0.0%.
Ist der Kasten immer noch nicht leer?
Letztes Mal schon, der Kasten ist noch nicht leer. Ja, weil ab und zu widerwillig trinke ich mal eins. Nein. Das war schon im Urlaub, da habe ich den Kasten nicht mitgenommen.
Genau.
Da gab es Jever Fun, wo ich war.
Das war kein Fun.
Jever Fun ist Fun, das ist wirklich. Und Jever war auch schön, das Städtchen kann ich auch sehr empfehlen. Auch wegen des berühmten Blaudrucks, aber das ist ein anderes Thema. Ja, dann hast du uns noch eine Serie zu empfehlen. Das ist ja schön, wenn wir mal so als Pop- und zeitkulturelles Magazin hier mal wieder ab und zu hier und da mal auf Unterhaltung im Fernsehen oder bei Streamingdiensten eingehen. Was hast du dir denn für uns angeschaut?
Ich habe mir It's a Sin angeschaut. Mhm. Und zwar handelt es sich da um eine Serie von jetzt bin ich leicht irritiert, aber ich glaube von, ich bin noch beim Randtag hier.
BBC vielleicht?
Ja, natürlich, ist alles ziemlich britisch, könnte aber auch ITV sein oder so. Man weiß es nicht, aber genau, die Idee ist von Russell T. Davis. Russell T. Davis ist ja der Mensch, der jetzt schon wieder Doctor Who macht, der auch vor ein paar Jahren Doctor Who gemacht hat. Und Russell T. Davis hat auch Years and Years gemacht, diese britische Politgeschichte, die wir vor 2 Jahren, glaube ich, geguckt haben. Das war während der Pandemie ziemlich groß, so eine Populismusgeschichte.
Also Years and Years, das heißt genauso wie die Band, die mit dem Sänger, der den Song von der Serie It's a Sin singt. Ne? Aber das war das diese gleich utopische Serie?
Ja.
Ja, genau die. Die fand ich klasse.
Genau. Und It's the Sun Sin würde dir auch gefallen. Nicht nur
dystopisch, ehrlich gesagt.
Ja. Nicht nur, weil das Ganze am Anfang der 80er spielt und der Name ist nicht einfach so gewählt, ja, sondern tatsächlich geht es in dem Ganzen um die homosexuellen Szene in London Anfang der 80er. Und den Aufkommen des verdammten Arschloch-Virus HIV. Also AIDS. Es geht um AIDS. AIDS. Wie die bei dieser Puppengeschichte gespielt haben. Das ist ein ganz schlimmes Musical.
Ja. Ach, das ist jetzt.
Team America.
Ja.
Und es geht um die Angst, die umgeht plötzlich. Ne? Also eigentlich geht's um Partyszene, Jungs Anfang 20, wohnen in WGs in London und haben die beste Zeit ihres Lebens, ja, und leben ihre Sexualität aus. Und dann wird jemand krank, ja, und und die Angst geht um. Und es gibt auch eine beste Freundin, die mit diesen Klicken rumhängt. Und ich habe bisher nur zwei Folgen geguckt. Und die dann sich so in das Thema stürzt und recherchiert. Was ist denn das für eine Krankheit? Was weiß man über diese Krankheit? Mhm. Man wusste ja am Anfang nichts. Mhm. Und
nein, es gab wilde Spekulationen und Verschwörungstheorien.
Richtig.
Und ja.
Und unheimlich viel. Und dann natürlich die Scham, ne? Weil Homosexualität war ja eh völlig tabu. Mhm. Ne? Und deswegen, selbst in der homosexuellen Szene wollte man nichts dann, also wird es in den ersten zwei Folgen gezeigt, nichts von dieser Krankheit wissen. Hm. Weil es wurde einfach verdrängt. Einfach, das gibt es nicht. Ne? Und das betrifft uns nicht. Ne? Warum sollte uns das betreffen? Und ja, richtig fasziniert hat mich natürlich am Anfang nicht nur diese Story, sondern auch die Musik, die gewählt wird. Und alle Hits 80er, ja, der ersten Jahre der 80er aus Großbritannien werden dort gespielt. Ne?
Mhm. Und also das macht eine schöne Retro-Serie, also die so unterhaltsam, aber auch mit einem ernsten Thema gespickt ist.
Genau, perfekt. Es sind, glaube ich, 5 Folgen nur, je 45 Minuten. Sehr, sehr dramatisch das Ganze. Das heißt, ich habe noch 3. Okay, es ist letztes Jahr im Sommer auf ZDF Neo gelaufen. Deswegen gibt es bei ZDF Neo in der Mediathek immer noch den Trailer zu sehen, den wir auch verlinken werden. Aber leider ist es nicht frei schaubar in einem bekannten Streamingdienst, sondern aktuell nur bei Magenta TV in der Mediathek. Mhm. Magenta TV haben einige Telekom-Kunden, ne? Wenn man Telekom Entertain damals hatte, ne? Also über die Telekom irgendwie Fernsehen gucken konnte. Die haben ja auch so Boxen verkauft und so. Und jetzt gerade konkurrieren sie sehr stark mit Vodafone, weil ich glaube Mitte oder Ende des Monats jetzt diese Kabelfernsehen in Nebenkostengeschichten wegfällt. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob Kabelfernsehen jetzt ganz tot ist, damit, aber Vodafone macht da auch irgendwie so Panikwerbung, ihr müsst euch jetzt kümmern, so, und kommt zu uns, wir kümmern uns um euch.
Ja, ja, da bin ich schon.
Ah, du bist schon bei denen. Haben die auch eine Mediathek bei Vodafone?
Ja, es gibt da dieses kleine Böckschen, ne, die, wie heißt das Ding? Also mit dem anderen gibt es eine Mediathek, da kannst du auch von ProSieben die letzten Folgen von Joko und Klaas gucken und
so. Ja, ja, genau, hier Join.
Mhm. Ja, ja, genau. Join? Naja, es ist nicht Join. Also es ist, da bist du ja wieder für. Also Join ist das nicht irgendwie auch.
Join ist ProSiebenSat.1.
Ja, ja, das stimmt, aber das ist alles zusammengefasst in dieser. Ach, ich recherchiere das nochmal. Ich muss ins Wohnzimmer, recherchiere das nochmal.
Naja. Ah. Jedenfalls, falls ihr irgendwann mal über die Möglichkeit habt, diese Serie zu schauen, It's a Sin, ihr könnt euch das bestimmt auch bei iTunes und sonst wo kaufen. Ne? Mal eine Staffel mit 5 Folgen, das kann jetzt auch nicht die Welt kosten. Also maximal, würde ich sagen, mal 10 Euro. Ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster.
Hm. Giga-TV, jetzt habe ich es. Giga-TV.
Giga-TV, genau. Ja. Genau, bei denen heißt es Giga-TV und bei der Telekom heißt es Magenta-TV.
Ja.
Genau. Und da haben sie halt auch so eine Mediathek drin, auch eine Aufnahmefunktion und so weiter. Und in dieser Mediathek ist halt gerade exklusiv auch diese Serie zu sehen. Aber wir wissen, solche Lizenzen sind ja immer sehr kurzweilig. Man weiß nie, wann es endet, wann es irgendwo rausfliegt und wann der Nächste es übernimmt.
Ja, ja, das ist natürlich so. Letztens habe ich bei Netflix noch einen schönen Film, den mir ein guter Freund von uns, gemeinsamer Freund von uns empfohlen hat, nämlich Science-Fiction. Also ich mag sehr gerne gute Science-Fiction-Filme und den wollte ich schon lange mal gucken, auch wegen der grandiosen Musik von Hans Zimmer, nämlich Interstellar.
Interstellar.
Den habe ich in 4 Schüben oder 5 Schüben geguckt, weil der einfach 3 Stunden lang ist. Und ja, genau. Und der ist nämlich auch nur noch bis zum 24. April oder sowas bei Netflix. Und da habe ich gedacht, oh, jetzt aber schnell. Ne?
Ja, ja. Genau. Eins noch erwähnt zu dieser Familie, zu der Serie. Wäre noch ein sehr, sehr berühmter Schauspieler, der den ich auch in der ersten Folge ganz am Anfang sehe, der eigentlich nicht zur WG gehört, sondern ein Schneider ist. Und wo ist denn der kackte Name? Jeder kennt diesen Schauspieler. Er ist dieser berühmteste Schauspieler aus How I Met Your Mother.
Ja, das ist die Serie, die ich nie gesehen habe.
Ja, Glückwunsch. Neil Patrick Harris, kann das sein? Ja, Neil Patrick Harris,
natürlich.
Er kennt ihn nicht. Der spielt auch mit und sehr, sehr charismatisch und ja. Genau, mehr möchte ich hier nicht spoilern. Aus Albuquerque kommt er übrigens. Der ist 73 in Albuquerque geboren.
Albuquerque, ich dachte, das hätte sich hier Saul Goodman ausgedacht.
So, Mitch, wie kriegen wir jetzt den Bogen zu den Follow-ups?
Eigentlich, wenn wir ein anderes von den Follow-ups nehmen würden, dann könnten wir direkt anknüpfen, weil der Song heißt ja It's a Sin.
Ja.
Und die Serie auch. Und der Song ist ja von den Pet Shop Boys aus den 80er Jahren.
Richtig.
Und Olli Alexander hat ihn für dieses, aber gleich zwei Follow-ups, die wir damit verknüpfen können. Denn Olli Alexander hat diesen Song gesungen und wir haben ein neues Single von den Pet Shop Boys. Gehen wir gleich kurz drauf ein. Und natürlich ESC. Ne? Wir müssen auch wieder mal unserer Chronistenpflicht gerecht werden und gucken, was bei ESC kompakt neues, der neueste Gossip ist und so weiter. Und da tritt nämlich Olli Alexander ja auch an für England, ne? Beim ESC.
Ja.
Dieses Jahr. Mhm. Ja, habe ich mal gehört, das Lied. Das brauchen wir jetzt gar nicht großartig zu sagen. Ich fand's, er hat gleich einen Akkord, wie jetzt ist es hin. Lustig. Also teilweise so die ersten vier Takte oder sowas. Oder von Flowers, von Miley Cyrus oder von all den anderen Songs, diesen klassischen Akkordwechsel benutzen, ne? Komm mal. Gibt's ein schönes Medley von dem Ukulele Orchestra of Great Britain. Also sind die beiden Songs nicht dabei, aber andere Songs, die auf diesen Akkorden basieren, und die spielen halt nach und nach immer wieder einen neuen Song und singen alle gleichzeitig und alles zu diesen Akkorden, ne? Das ist ganz witzig. So, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Wir fangen
richtig vom ESC an.
Steht hier gar nicht.
Ich habe jetzt PSB an. Nach oben gezogen.
Hast du gemacht, genau. Ja. Neues Single. Ne? Wir wissen ja alle, dass April, genau. Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, falsch gesagt. Das neue Album Nonetheless rauskommt. Und langjähriger Fan, der ich bin, und du eigentlich auch.
Ja, eigentlich.
Ja, ja. Eigentlich auch. Ja, du bist ja zwischendurch mehr auf Indie und so weiter, hat sich ja alles ein bisschen. Ne? Aber ich komme immer wieder, ein Gutes bleibt, sage ich, dann komme ich darauf zurück.
Ja.
Schön, dass die in einem hohen Alter immer noch engelsgleich singen, und ich glaube, man hört und langsam so ein bisschen, wird ein bisschen rauer die Stimme, so habe ich das Gefühl, ne? Ein bisschen heiserer. Aber man kann ja mit Technik alles Mögliche machen. da sind wieder schöne B-Seiten drauf. Ne? Erstmal die A-Seite, B-Seite, ne? Wir sind voll in den 80ern. Ja, also der Song Dancing Star, ne? Das ist als Digital-Bundle natürlich wieder rausgekommen. Der ist sehr retro. Der ist nämlich sehr auch vom Sound her in den 80ern angesiedelt. Ne? Und der klingt halt, also mich erinnert er so ein bisschen so an Holiday von Madonna, so, ne? diesen Style. Ah, so ein bisschen so Hip-Hop-Beats, ne? Und dazu so eine fröhliche Melodie, die auch so ein bisschen irgendwie erinnert mich die Melodie mich daran. Das finde ich immer ganz schön, dass das, wenn so selbstreferenzielle Dinge passieren, bei so einer Karriere von 40 Jahren, da kann man ja auch auf vieles zurückblicken, ohne dass man jetzt denkt, ah ja, die klauen bei sich selber oder die haben eigentlich keine neuen Ideen, sondern man merkt halt einfach, ja gut, die zitieren sich da selber. Die gehen halt back to the 80s, ist ja gerade auch wieder im Trend, so was mit Purple Disco Machine und Dua Lipa und wie sie alle heißen, ja. Da versuchen alle immer so diese 80er Sounds da einzubauen. Ne?
Ja, stimmt. Wenn man sich da selbst zitiert, ist es immer so ein schmaler Grat zwischen Kult und Cringe, oder? Also das ist so, das kann man machen, aber das muss man dann auch richtig machen, und also wirklich Neil Tennant und Chris Lowe sind da Meister darin, glaube ich. Also ich habe da noch nie gedacht, das ist jetzt cringe, was die beiden machen, sondern die machen das immer mit sehr, sehr gefühlt und sehr, sehr viel, sehr, sehr taktvoll, aber mit sehr viel Ironie und Witz und tatsächlich auch Witze über sich selbst. Ne?
Ja, ja. Das hat man so als der Casual Listener, der kriegt das mit, das Liedchen und so, aber so der Kenner, der weiß natürlich, guck mal, ja, auch ähnlich wie bei den worüber haben wir vorhin geredet, über die Handtücher, genau.
Ja.
Das ist etwas. Also ich finde so, mit diesem Song, da gehen sie natürlich auf die Sounds des ersten Albums, Please, so ein bisschen, ne? Und die B-Seiten und sogar noch die Produktion, die sie vorher hat mit Bobby O. Die erste Version von Western Girls, die eigentlich ein großer Flop war.
Ja.
Da sind so Samples eingebaut, da hat man irgendwie sowas wie Dancing Star und so. Das heißt, das haben die früher auch immer wie wild gemacht, ne? Und der Beat, man hört so diese Handclaps, ne, die in diesen Drum-Sounds, diesen Drumcomputern der 80er Jahre, ne, so immer wieder drin waren und auch in den eigenen Sounds. Und ganz prominent, ganz, ganz, ganz vorne dabei, ein ganz, ganz charakteristischer Sound. Können wir ihn einmal kurz hören? Da ist er. Der klassische Orchestra-Hit. Bitte nochmal. Schön. Das Schöne in diesem Fall ist, nicht nur, dass die den Song natürlich auch bis zum Erbrechen benutzt haben, in Songs wie, wo er besonders deutlich vorkommt, ist, glaube ich, ja, Always on My Mind, ne, gisch, gisch, ne, und was war noch? Domino Dancing und Can You Forgive Her sogar noch in den 90ern, ne?
Mhm, richtig.
Da haben wir über Very mal geredet. Ja, ja, und natürlich in den 80er und bei It's a Sin, glaube ich, auch.
Oh, ja, klar. Natürlich.
Ja, also die ganzen Register gezogen, die man hatte ja damals, anders als heute, wo sich jeder auf seinem Handy irgendwie so einen Song zusammen basteln kann mit GarageBand. Da musste man schon irgendwie zu den Producern gehen, die da ihre Gadgets da hatten, ne? Ihre großen, teuren Maschinen. Und eine davon, eine sehr begehrte in den 80ern, war das Fairlight CMI, ein Sampler.
Aha.
Genau, und dieser digitale Sampler, der wog auch sehr viel und kostete auch sehr viel Geld. Und man konnte damit halt Geräusche aufnehmen oder aufgenommene Geräusche, die sich auf einer Diskette, Floppy Disk, ne, befinden, einschieben, von der Diskette laden und auf der Tastatur spielen. Grandios, ein Fortschritt in der Technik, grenzenlose Möglichkeiten. Damals noch so, dass je höher der Ton wurde, desto kürzer auch, ne? Also so wie rein physikalisch, ne? Dass die Samples dann auch einfach immer dünner und immer kürzer wurden. Deswegen, ja, ja. Zum Beispiel hört man das bei vielen Vocal Samples, ne? Eine andere Band, über die wir auch häufig reden, Depeche Mode, die wurden natürlich auch als Pioniere, die haben ja selber gesampelt und versucht, keinen Sound zweimal zu benutzen. Und die haben dann auch Stimmen gesampelt. Es gibt zum Beispiel diesen Song Told You So von der Construction Time Again. Da hört man am Ende dieses geflüsterte Told You So, 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 Told You So. Oder auch Live-Versionen von Master and Servant. Master and, Master and, Master and, Master and Servant.
Ja, das sind unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Tonhöhen.
Ja, genauso wie wenn man eine Platte hier auf 45 stellt. Ne?
Ja.
Heutzutage, die Sampler, die rechnen das natürlich so raus, dass es digital halt in allen möglichen Tonlagen gespielt werden kann, aber sich die Geschwindigkeit nicht verändert.
Ne? Ja, das liegt auch sehr an der digitalen Aufnahmetechnik. Ne? Man sieht es dann ja auch, dass es kürzer ist, ne? Auch wenn man es vorher vielleicht schon gehört hat, aber man sieht es und wird wahnsinnig, wenn man es versucht, da reinzupassen und anzupassen, und dann hat das eine unterschiedliche Länge. Ne? Und früher war hier gut, hat Platz auf der Bandmaschine weggenommen, ne? auf dem Tape. Ne?
Ja.
Bandschnipsel.
Ja, und da ist nämlich auf einer von diesen Werks-Floppy-Disks, die wahrscheinlich damals auch Heidengeld kosteten, ne? Wo so ein 88 Kilobyte Sample, ich hatte das jetzt hier als Wave-Datei, man kann sich, ne, wenn man mal möchte, ne, Fairlight Sounds auch irgendwo im Internet runterladen, haben natürlich, wie man gerade gehört hat, eine vergleichsweise schlechte Qualität, aber gut, im Studio schön gemacht, da kommt man natürlich auch auf internationalen Hits hören. Gibt es bei Spotify, können wir auch verlinken, auch Playlists, nur Songs verschiedener Künstler, die diesen Sound benutzen. Von The Smith über Michael Jackson bis, also eigentlich alles, was Rang und Namen hatte damals, Madonna, haben diesen Sound benutzt. Alle, die Zugriff auf so ein Fairlight hatten, dachte, okay, wenn ich jetzt schon mal Fairlight habe, dann aber auch mit Orchestra-Hit. Ne?
Ja.
So, und wo kommt dieses Sample her?
Ja, wo kommt das Sample her? Ja, erzähl.
Ja, muss ja irgendwo von gesammelt werden, von einem Orchester natürlich.
Ja, natürlich. Ne? Dann steht das ganze Tanzorchester Ehrenfeld, die Bläser mal kurz weggucken. Wir brauchen euch gerade nicht. Einmal alle einfach mal tschack machen, den gleichen Ton, und dann hat man's.
Ja, aber es wurde nicht dafür extra eingespielt, sondern es stammt einfach von der Platte mit einer Aufnahme von Stravinsky. Ne?
Und, ach so, okay.
Naja. Ein Feuervogel.
Ja. Aber ursprünglich war natürlich vorher ein Orchester da, das es gespielt hat.
Richtig, ne? Der Anfang, wenn man das mal hört, der Anfang von dieser Firebird Suite, der ist der erste Akkord, der erste Orchester-Hit, dann, ne, geht's weiter. Sehr Stravinsky-esk. Ja, und ne, da haben wir nochmal eine Referenz, nämlich dieser Typ, der Dancing Star, um den es geht, nämlich ein russischer Balletttänzer, der rübergemacht hat von Russland nach, ne, im Kalten Krieg. Ja, erst Italien und dann irgendwie auch London, der dann auch im Royal Opera House aufgetreten ist. Ne? Der gute, ich muss noch kurz gucken, Dancing Star, wie heißt er? Rudolf Nureyev. Ja, ja. Pet Shop Boys haben einer von denen hat eine Doku gesehen und als Inspiration zu dem Song. Naja, der hat natürlich auch Stravinsky getanzt, ne? Mhm. Und ja, so ist die Verknüpfung, dass man da natürlich auch die Geschichte mit dem Sound verknüpft. Also es ist alles irgendwie da miteinander verzahnt in diesem lustigen kleinen Popsong.
Ja, Wahnsinn. Und das Thema russisches Ballett ist auch nicht zum ersten Mal bei den Pet Shop Boys zu sehen.
Nee, stimmt, ne? Also die hatten ja auch, also auch Russland-Bezüge, ja. Da in anderen Stücken, wie zum Beispiel im Oktober Symphony oder den ganzen Film Battleship Potemkin neu vertont. Ne?
Richtig, richtig.
Ja, nämlich hier, ne? Wo spielt das? Odessa. In der heutigen Ukraine, ne?
Genau.
Ja, diese berühmte Szene mit den Odessa-Treppen, ne, wo von oben das Volk steht und von unten, nee Quatsch, von oben. Oben kommen die Soldaten und schießen das protestierende Volk da über den Haufen. Und die, ne, die treiben sie quasi die Treppe runter und da gibt es auch diese eine Szene, wo die Frau mit dem Kinderwagen ihren Kinderwagen aus der Hand verliert und man sieht quasi in endlos Einstellung, wie dieser Kinderwagen die Treppe runterpurzelt. Ne? Und also ganz, 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 also großes Kino, ne, für die damaligen Verhältnisse, ja. Eisenstein, ne? Sergei Eisenstein, der den Film gemacht hat.
Aus diesem dunklen Thema wieder raus, Mitch.
Ich weiß nicht, vielleicht noch, wenn wir über Jesus sprechen.
Ja, Jesus ist immer ein Scherz gut, oder?
Ja, kurz nach Ostern ist das doch gut, ne?
Ja.
Mensch. Auch da, jetzt hier die eine B-Seite, ich sag's einfach mal B-Seite oder Bonus-Track.
Ja, für Jesus and Sister.
B-Seite. Was ist das denn für ein kurioser Titel? Ich weiß nicht, wer haben die denn schon mehr?
If Jesus had a sister.
Ja, she'd say, get real, mister. Auch wieder super rein. Get real. Get real, mister. Ja, erstmal die Idee, dass irgendwie, warum ist das eigentlich im Präsens? Ne? If Jesus had a sister, if Jesus had a sister, nee, es ist aus der Sicht von Judas. Judas denkt natürlich quasi darüber nach, ne? Es gibt ja so eine Theorie, dass warum hat Judas eigentlich Jesus verraten? Er war ihm nicht politisch genug Mensch oder er war ihm einfach zu Messias zu viel, ne? Mit seinem religiösen Eifer. Ne? So, und das wollte er irgendwie down to earth bringen. Und er sagte, ja, auf wen? Auf mich hört er nicht, ne? Vielleicht, wenn er jetzt eine Schwester hätte, dann auf die würde er hören. Ne? Seine Mutter, die ist auch ganz nett, sagt er im Song, aber naja, die hat nie einen guten Ratschlag, deswegen, wenn er eine Schwester hätte, vielleicht würde die ihn ja ein bisschen runterbringen. Interessanter Gedanke. Das ist eine schöne Ballade eigentlich. Ne? Der andere Song, Sense of Time, ist so ein Uptempo, elektronischer Tanzsong. Finde ich auch super. Also wie drei verschiedene Stile so dabei. Und da geht es um einen wiederkehrenden Traum und dass man in Träumen so irgendwie so die ja kein Gespür für Zeit hat. Ne? Da habe ich gedacht so, ja, hat er recht. Hast du auch so wiederkehrende Träume?
Nicht so, wie du schon öfter darüber berichtet hast. Tatsächlich nicht. Also ich bin ein Mensch, der sehr, sehr selten sich an Träume erinnern kann. Wahrscheinlich, weil ich so einen guten Schlaf habe und nie in REM-Phasen aufwache, sondern immer nur völlig ausgeruht mit oh, kein Bock, aber irgendwie ist auch gut jetzt. Aufwache.
Ja, stimmt. Sonst, dann, wenn man sich nicht sofort dran erinnert, ist es dann auch irgendwie weg.
Ne? Mhm, genau.
Ja, aber so, dass das Zeitgefühl dann fehlt, ist klar. Ne? Ich frage mich mal, wenn man jetzt träumt, auch wer bin ich eigentlich in diesem Traum? Welches Ich von mir? Ne? Bin ich da so alt, wie ich jetzt bin? Oder bin ich da irgendwie jünger? Oder spielt das überhaupt eine Rolle? Wie alt sind die Leute, die ich in den Träumen treffe, die ich kenne? So, ne, das ist alles miteinander vermischt. Ne? In dem Song kommt irgendwie auch die Stelle so irgendwie, ich träumte, ne, oder ich sah einen Ort, wo die Lebenden und die Toten zusammen waren. Und ich wusste nicht, ob ich selber schon tot war und solche Sachen. Ne? Naja, also wer sich mit Träumen beschäftigen möchte, für den Sense of Time ein Lied, was man auschecken kann. Ja, schön. Freue mich aufs Album.
Wird gut, tatsächlich. Also, ich freue mich tatsächlich drauf. Es gibt natürlich auch andere tolle Alben, die jetzt gerade draußen. Album 1 müssen wir vielleicht auch mal portamieren, wenn wir uns ein bisschen mehr mit den Lyrics beschäftigt haben, weil dann ist das ist auch wär auch schade, es jetzt einfach so wegzuhauen. Über Vorab-Auskopplung haben wir, glaube ich, schon berichtet, aber letzte Woche kam das Album und ich hatte noch nicht die Zeit beziehungsweise die Muße wirklich konzentriert, mich auch mit den Lyrics zu beschäftigen. Wovon rede ich? Ich rede von Ketka.
Ja, ich befinde sich schon beim Warenkorb. Ich habe es noch nicht bestellt.
Ich habe es auch noch nicht bestellt. Bisher muss ich zugeben, ja, Asche auf mein Haupt nur auf Spotify gehört. Wie heißt das Album noch gleich? Gute Laune, schlecht kopiert? Nee, so ähnlich.
So ähnlich.
So ähnlich heißt es. Ich habe, man wird wahnsinnig, weil das in dem Titel das Komma fehlt und ich habe das in meiner Playlist hinzugefügt, das Komma. Da kann man ja selbst sagen, wie es heißen soll. Und gute Laune, ungerecht verteilt.
Ungerecht verteilt.
So heißt es.
Ja. Auch ein schöner Slogan, ja.
Ist es tatsächlich. Und die spielen immer noch hier nächste Woche, glaube ich. Nächsten Freitag in Köln, im Köln, Palladium. Ja. Und ich bin immer noch völlig unentschlossen, beziehungsweise ich habe kein Ticket bis heute und es ist auch gar nicht so günstig.
Ich glaube, so um die 50 Euro, ne?
Exakt. Da, genau, da sagte Jana schon, nur Uiuiui. Und das, während hier gerade die Mülheimer Brücke gesperrt ist und man gar nicht so einfach von Ehrenfeld nach Mülheim kommt, sondern einen Umweg fahren muss. Ja, 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 so ist das gerade. Seit letzter Woche ist die Mülheimer Brücke gesperrt, ist ein Zeitthema, interessiert niemanden, der nicht in Köln ist.
Aber wegen der Bombenentschärfung oder was? Oder?
Nein, wegen Marode. Man hat erst die Autobahnbrücke gemacht.
Alte Brückenthema, ne?
Die Autobahnbrücke Leverkusen und dann eine Brücke darunter ist die Mülheimer Brücke, wo die Straßenbahn auch drüber fährt, von Mülheim nach Nippes, dann nach Ehrenfeld und später dann auch nach Lindenthal. Und ich könnte noch ganz viele Stadtteile aufzählen. Ja.
Das hat sich der ehemalige NRW-Verkehrsminister nicht gut drum gekümmert, was?
Nee, das ist ganz, ganz schlecht. Und tatsächlich muss jetzt so viel saniert werden. Es müssen auch alle Schienen raus aus der Brücke. Und man richtet sich da auf jeden Fall bis Dezember ein, dass diese Brücke gesperrt sein wird. Also die KVB hat ganz neue Linienpläne gemacht. Und ob es und wie es weitergeht, werden wir erst mit dem Fahrplanwechsel im Dezember sehen. Ne? Ob das zurückkommt oder nochmal ein ganzes Jahr gesperrt bleibt. Also Mülheimer Brücke, Leute. Kann man sich nicht aussuchen. Apropos abreißen und was noch so rumsteht.
Abreißen und was noch so. Achso, ja, oh ja, ich sehe. Follow-up, genau. Letzte Woche haben wir auch über Gelsenkirchen potamiert. Also sehr schöne Folge, kann ich euch wirklich, auch wenn ihr da überhaupt nichts mit zu tun habt, einfach mal anhören und ja, und für immer Fan von Gelsenkirchen werden. In Gelsenkirchen stand das Zentralbad. Und als wir letztens darüber geredet haben, habe ich gedacht, das Zentralbad ist nicht mehr da. Das kann doch gar nicht sein. Bin extra letzte Woche noch mal Gelsenkirchen gefahren. Also wirklich nur aus dem Grund, um da mal ein Foto zu machen, ne, und ein Fotobeweis. Guck mal an, was fehlt hier? Was fehlt hier in der Tat? Er konnte es nicht mehr leugnen. Nee. Der alte Zentralbad-Abrissleugner.
Ja, ja, ja. Mit einem Schwimm-Emoji, Schwimmer-Emoji, glaube ich, geantwortet.
Genau, das fehlt da, hat es erkannt.
Unglaublich. Ja. Man hat sofort von der Grote Straße neben der Polizei zur Musikschule durchgucken können. Das war früher nicht möglich.
Nö, genau, weil das Zentralbad halt davor stand.
Richtig, jetzt ist es weg. Naja, kurios.
Also das ist auch so ziemlich das Einzige, was ich als Follow-up zu Gelsenkirchen sagen kann. Also
außer, dass wir natürlich ein Feedback bekommen haben, was wahrscheinlich eine ganze Follow-up-Sendung wert wäre, glaube ich. Beziehungsweise wir haben die Ankündigung eines Feedbacks erhalten.
Ja, oder Androhung.
Ja, wenn ich das, meine Herren, da ist noch einiges zu korrigieren.
da einiges, ne? Müssen wir mal reden.
Und da müssen wir kurz mal down to earth. Wir haben natürlich nichts Falsches behauptet. Ja. Wir haben ja aus unserer Jugend und aus unseren Erinnerungen erzählt. Wir haben aus den 80ern, 90ern und nur ganz, ganz bisschen von heute erzählt. Dazwischen waren aber die Nuller- und die Zehnerjahre.
Die Dark Ages.
Und ja, das sind für uns die Gelsenkirchener Dark Ages. Wir wissen nicht, was da los war und wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass das Zentralbad abgerissen wird und solche Dinge. Ne? Da ist bestimmt noch einiges passiert und das wird uns wirklich interessieren, von Einheimischen zu erfahren und ich hoffe, es kommt dazu.
Irgendwann. Weißt du noch, dass man im Zentralbad sich immer die Füße absprühen musste?
Ja, ja, klar.
Ja, klar, wegen Fußpilz, ne?
Ja, sicher.
Ja, das ging noch in den 80ern.
Damals hatten wir noch Fußpilz, Leute. Seid froh, dass jetzt mehr Chlor drin ist. Und es stinkt.
Ja, genau.
Chlor stinkt immer so furchtbar.
Chlor stinkt, aber naja, besser als Pipi.
Was willst du machen? Besser als Pipi. Wie kommen wir denn jetzt zum nächsten Follow-up, Mann?
Oh. jetzt aber lange nicht mehr, aber heute noch einmal kurz über Depeche Mode, weil die Tour zu Ende ist.
Und wir haben eine neue Single und ein neues Video.
Ja, Also die Tour ist zu Ende, die ist in Köln zu Ende gegangen, 3 Konzerte hintereinander in Köln. Oh, ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn, weil ich war an einem Wochenende auch unterwegs, auch in der Innenstadt, und andauernd kamen mir Leute mit Depeche Mode T-Shirts entgegen. Auch an den Tagen, an denen gar kein Konzert abends war, ne, sondern am Tag danach oder ja, zwei Tage davor. Die
haben in 2 Tagen Abständen gespielt und wahrscheinlich haben da die wirklich harten, also ich einfach für 5 Tage in Köln mal eingenistet. Ne? Ja.
Und sie hatten nichts anderes dabei als Depeche Mode T-Shirts.
Ja. Hoffentlich mehr als eins.
Ja, man kann ja welche dazu kaufen, ne, wenn man schon mal da ist. Für 50 Euro oder so oder Stück.
Ja, die Leute waren so gut, dass sie da immer wieder zu Konzerten gegangen sind. People Are Good ist die Single auf Memento Mori, ne? Ja. Also die 4. Single-Auskopplung, die quasi auch wieder unter Ausschluss der Öffentlichkeit veröffentlicht wird, weil die haben die ja noch nicht mal auf dem Konzert gespielt, ne?
Das ist kurios. Ich wollte mal gucken. Ich hatte, also bei den ersten beiden Abenden in Köln hatten die auf jeden Fall nicht das gleiche Set. Die haben wieder klassischerweise den Song in der Mitte von Martin Gore gewechselt und so.
Ja, wir haben das Prinzip ja schon mal erörtert.
Bis ins Erbrechen. Und ich habe aber noch nicht geguckt, was sie am letzten Montag gespielt haben. Aber ja,
kann ich dir sagen?
Ja.
People Are Good nicht.
Sie haben nicht People Are Good gespielt. Die News reicht, weil eigentlich geht es jetzt genau um diesen Song, People Are Good. Wir haben auch damals drüber potamiert. Wir fanden das alles, glaube ich, einen ganz soliden Song.
Ja. Ne? Ja.
Und dass sie den nie live spielen, das ist natürlich kurios. Also mindestens. Ja,
kurios, man kann sich oft genug sagen. Dafür haben sie mal Favorite Stranger gespielt, die zweite Single. Ne?
Ja, ja,
haben
ja,
sie auch
ja.
das andere gespielt? Was
Caroline's Monkeys haben Tongue. Sie auch nicht gespielt, oder?
Nein, das haben sie noch nie gespielt.
Niemals werden sie das spielen. Das ist, bis ins Grab werden sie den Song nehmen, ohne dass sie ihn live spielen.
Ja, aber sie haben nicht das mit dem Before We Drown, das haben sie nicht gespielt. Nee.
Ja.
Dafür haben sie zum ersten Mal wohl World in My Eyes und Behind the Wheel gespielt.
Die können doch nicht mit Prinzipien brechen. Wir haben ja vorher erklärt, dass sie in der ersten Hälfte der Tour World in My Eyes gespielt haben, um Andy Fletcher zu huldigen. Und in der zweiten Hälfte Behind the Wheel, um Andy Fletcher zu huldigen. Und jetzt huldigen sie einfach zweimal Andy Fletcher?
Ja. Gut, ja. Also zum Ende sei es gegönnt. Ne?
Komm.
Ich lese gerade bei depeschemode.de, viele Fans haben sich ja erhofft, dass sie statt Just Can't Enough Photographic spielen. Haben sie aber nicht.
Also man darf ja nur mal träumen. Ja. Photographic, einer der All-Time-Favorites von 1982? 83?
Erstes Album,
81 dann sogar, ne? Mann.
Auf dem Sampler erschienen in
Arrangement.
Ja. Und dann gab es noch was dazu. Das Video, das ist schön, das guckt euch mal an. Das ist ein bisschen entertaining hier von so ein Song People Are Good. Das bricht so ein bisschen mit Erwartungen. Ne? Da sind so 3 verschiedene Szenen, 4 verschiedene Szenen, in denen Leute aufeinandertreffen. Irgendwas geschieht, wo man denkt, oh. Nicht gut. Aber am Ende gibt's so für jeden dieser parallel laufenden Handlungen, für jede dieser Handlungsstricke irgendwie noch eine Auflösung, wo sich das Ganze in etwas Unerwartetes verkehrt. Also das kann man ruhig schon 2-3 Mal gucken, um zu gucken, ja, genau, jetzt verstehe ich's.
Ich habe es tatsächlich noch nicht gesehen. Ja, du hast mich jetzt angefixt. Ich mache ja hier direkt in die Google-Suche. Ich nutze natürlich die Brave Search, aber komm, ich sag dazu googeln. Und alles fein, können wir machen. Müssen wir jetzt noch über Remix sprechen oder kommen wir direkt
angefangen, mir die anzuhören und habe dann irgendwie für den ersten, ich war aufgeschrieben und so, habe ich gedacht, warum eigentlich? Hier gibt wieder 5 Remixe. Ja, ihr sind halt wieder so Remixe, ne? Also
ja. Ja. Also die Hardcore-Fans, die gehört haben, den Rest interessiert's nicht. Kommen wir lieber nochmal zu den ESC-News. Hier nochmal Kapitelmarker.
Ja, natürlich. Also da ist jetzt wirklich eine Bombe steht in Nachricht eingeschlagen. Ne? Ja, es ging ja immer darum, die Frage, Peter Urban ist weg. Lange lebe Peter Urban.
Der hat noch seinen Podcast, ne?
Urbans haben wir auch Pop. Schon mal.
Oder so. Ja.
Es gibt so viele schöne Pop-Podcasts. Vielleicht machen wir mal eine Sendung nur über Pop-Podcasts und empfehlen die mal so ein bisschen.
Das
so
ist richtig. Ich kann ja auch ein bisschen zitieren oder so. Ich weiß nicht, wie das mit den Copyrights bei Podcasts ist, ob man andere Podcasts einfach mal in seinem Podcast spielen kann. Na, gucken wir mal, was da geht.
Ja, und wer, mein lieber Ant?
Der Schorn.
Schorn, das Schaf. Nein. Thorsten Schorn.
Wer kennt ihn nicht? Also aus dem Sektor kennt man ihn natürlich.
1 Live?
Ja.
Also ursprüngliche Wirkungsstätte, ne?
Ja, also hier WDR, ne? Westdeutschland.
Mittlerweile, glaube ich, wieder 2.
ja, man wird älter, ne? Man wächst ja mit seinen Aufgaben. Man macht erst Jugendradio, man geht dann zu WDR 2, um Lallafunk, das keinen interessiert, zu machen. Also, ne, kein Stört, sorry.
Ja, kein Stört, ja, das
kein ist gut, Stört. Und dann geht man zu WDR 4, wo jetzt auch schon einige Leute sind, die wir von vor 20 Jahren bei WDR 2 gehört haben.
Da geht man nicht erst zu WDR 5, macht dann irgendwie so seriösen Politalk. Und dann geht man zu WDR 4, wenn man sehr alt ist und dann wieder die 80er aufstehen lässt.
All das habe ich noch nie gesehen, den Werdegang. Aber ich würde nicht ausschließen, dass das nicht jemand getan hat.
Uiuiuiui. Stravinsky.
Stravinsky. Und auch für der 3 wird das nämlich dann gespielt, der Stravinsky noch.
Ja, stimmt.
Wurde weniger moderiert, glaube ich, außer so ganz klug über über Classic gesprochen.
Ja, oder Jazz und Weltmusik, ne? Also wir letztens im Medienmagazin auf WDR 5 auch zum Jubiläum von WDR 3 da die Senderchef da gehabt. Und es geht ja nicht nur um Klassik oder auch geht auch um neue Musik und ach. Ne? Die haben ja angefangen als so ein experimenteller Musiksender, ne? Mit vielen elektronischen Klängen und so.
Ja, aber kommen wir nochmal zurück zu Thorsten Schorr, geboren am 2. April 1976, also ein Jahr älter als wir. Ja. Mhm. Sieht ein bisschen frischer aus als wir, muss ich sagen, auf dem Foto auf der Wikipedia.
Ja, kommt aus Köln, du, der Mann. Photoshop drüber.
Natürlich. Ne? Es hat sein Volontariat bei Radio Neandertal in Mettmann gemacht. Und wie du schon sagtest, bei 1 Live gelandet und da tatsächlich auch sehr bekannt, ne? Deutschen Radiopreis nominiert gewesen und so weiter und so fort. Auch im Fernsehen, ja, Zimmerfrei, wer ist da nicht gewesen oder wer wird Millionär, Warm-Upper, irgendwas mit Sabine Heinrich gemacht, ja, natürlich, die beiden WDR2 Leute. Und jetzt, er war beim ESC-Finale 2011 in Düsseldorf Reporter für das tägliche Magazin im ARD-Vorabend und als ESC-Experte bei Phoenix aufgetreten. Ach, guck mal, das
ist quasi prädestiniert dafür.
Richtig. Und hat für den Hessischen Rundfunk gemeinsam mit Tim Frühling, wer kennt ihn nicht, ich nicht, mehrere Sondersendungen moderiert. Shopping Queen, okay.
Ja, ja, klar, da hört man die Stimme natürlich auch sehr prominent, ne? Ah, da frage ich mich manchmal, wie viel, also so viele Stunden, wie der schon an Vertonungen oder Moderationen von irgendwelchen Fernsehsendungen aufnimmt, wie lang ist sein Tag? Also ich habe das Gefühl, wenn man irgendwo das Fernsehen einschaltet, man hört die Stimme dauernd.
Ja, ja, ja.
Irgendwelche Dokus moderiert und ja.
Ich habe ihn schon lange, glaube ich, nicht mehr gehört, aber er ist noch im Ohr, weil er war lange Zeit auch mir sehr, sehr präsent. Mann.
Und er macht auch hier diese Sendung mit Gottschalk und Jauch, denn sie wissen nicht.
Und Schöneberger.
Schöneberger, genau. Denn sie wissen nicht, was passiert, ne? Da sitzt er mal da oben und schmeißt ihm die Spielregeln runter.
So, und jetzt haben wir doch die Verschwörungstheorie. Die Barbara Schöneberger hat ihn doch reingeholt in den ESC. Denn wer hat denn den deutschen Vorentscheid die letzten 10 Jahre geowned? Das ist doch unsere Barbara Schöneberger.
Das muss doch die Barbara Schöneberger sein,
ja, genau. Ja, also wirklich. Und dann sagte sie, dann hole ich doch meinen Freund, den Thorsten. Ne? Und auch
schickt den in die Stinkekammer da beim ESC.
In die Stinkekammer, ganz genau. Und direkt nebenan oder ein paar Kammern weiter in die nächste Stinkekammer gehen Jan und Olli wieder für das Jugendradio in Österreich, weil sie ja in Deutschland nicht keinen Bedarf gibt. Österreich hat aber Spaß. Für FM4 machen die das wieder. Die haben das letztes Jahr schon zum ersten Mal gemacht. Ich hatte sogar parallel auf der App dann mal ein bisschen gehört, was sie so erzählen. Beziehungsweise ich hatte mir dazu sogar die FM4 Apple TV App runtergeladen, um da entsprechend reinzuschauen, was die da machen. Denn da konnte man den ganz normalen ESC gucken, nur halt mit den Kommentaren von Jan und Olli. Ja, das Bild kommt ja eh. Diesmal aus Malmö. Ne? Letztes Mal kam das aus England. Sheffield?
England? Nee. Nein, da hat doch nicht England.
Manchester. Das hat doch hier. Doch. Das war doch das Kriegsproblem.
Ach so, ja, stimmt, genau. Ja, genau. Ja, die Ukraine hatte vor 2 Jahren gewonnen. Ja. Und deswegen hat der Zweitplatzierte das Land den ESC vertreten. Siehst du, so schnell ist so alles vergessen.
Und jetzt ist natürlich das mit nochmal zu Thorsten Schorn zurück. Ich habe darüber erfahren, über einen Post auf Mastodon. Hier A. Steinhaus at layer8.space, ne? Das ist ja immer noch mein Mastodon-Handle. Und da hatte ich von einem Magazin namens queer.de davon erfahren, dass Thorsten Schorn überträgt, die auch ganz, ganz erfreut sind, dass einer aus ihrer Community endlich den ESC moderieren würde.
Ja. Ja, also.
Wo wir jetzt wieder zurück zu It's a Sin sind.
Und Olli Alexander. Und sowieso der ganze, also wirklich die ESC-Community ist auch unter der Rainbow-Flagge, ne?
Beheimatet. Die,
ja, beheimatet.
Apropos genau. Rainbow. Jetzt lass uns mal zu unserem Hauptthema. Oh,
ja, der
Regenbogen.
Ein früher, Rainbow-Protagonist, ne? Hatte, glaube ich, noch nichts mit der Queer-Community zu tun, sondern eher mit Kindersendungen. Ne? Mhm. Aus der Feder eines Iren produziert Kooperation eines englischen und holländischen Fernsehteams sozusagen.
Ne? Niederländer sagt man, Mitch.
Ja, entschuldigen Sie bitte, aber der Volksmund sagt Holland. Ich fahre nach Holland. So, genau.
Damit das machst du nur, Provinz wenn du nach Holland. Rotterdam oder Amsterdam fährst. Ansonsten
nicht
fährst du nach
Provinz
Limburg
Holland.
Zum Beispiel, wenn du nach Tenlo fährst. Oder nach Seeland. Ja, Mensch, jede Folge das Gleiche, wenn wir über Holland reden.
Niederlande.
Siehst du?
Ja, es geht natürlich um Dr. Schnallsch.
Schnallsch.
Ja. Also das ist jetzt kein Follow-up, weil wir uns gedacht haben, ja, wir können jetzt nicht über Douglas Adams reden, sondern wir machen irgendwas, wo wir früher schon mal gedacht haben, ja, was können wir denn mal so in unserer ganzen Pottermus-Karriere mal abfrühstücken? Nämlich so die Serie, die man in den 80ern und so als Kind geguckt hat. Was ist eigentlich aus denen geworden, ne? Mhm. Und Dr. Schnuggles, da fiel uns beiden sofort ein. Das war so wirklich eine coole Serie, weil die irgendwie ganz anders war als alles andere, ne? Als zum Beispiel als die Mickey Mouse Cartoons oder.
Ja, oder Biene Maya oder was wir da damals hatten, die Stümpfe.
Alle diese Mangas, ne, diese Heidi und sowas,
was Heidi,
da gemacht. Ja. Und das war auch für die Art die Produktion, wie es gemacht wurde. Ne? Also man kann ja kurz mal sagen, wer kennt ihn nicht, ne? Aber vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die ihn nicht kennen.
Also wer ihn nicht kennt, kann noch alles komplett nachgucken auf YouTube, ist ja klar.
Ja, genau, also es gibt 13 Folgen, ne? Und mehr
das
auch nicht.
Geht schnell. Ja. Aber hättest du gedacht, dass es nur 13 Folgen sind?
Es hätten 5 sein können, es hätten 50 sein können. Also, keine Ahnung. Man hat ja sowieso nie, übrigens in dem Zusammenhang muss ich jetzt gerade schon am Anfang schon mal den fetten Loser im Exil erwähnen. Oh, weiß ich, kanntest du diesen YouTuber schon?
Nein.
Nein, also es ist so ein YouTuber halt, der sich der fette Loser im Exil nennt und eigentlich irgendwie natürlich einen bürgerlichen Namen trägt, der ganz viele Infos, ich glaube, der ist wirklich ein Film- und Serien-Freak, ne? Also wirklich ein großer Liebhaber von Filmen und Serien aus den 80ern. Und sein Motto ist auch immer, ach, die 80er waren schon geil. Ne? Das kommt bestimmt mindestens einmal in einer Folge. Mhm. Und er sagt immer, den nächsten Beitrag gibt's am Freitag. Das ist schön, ne? Wenn die YouTuber immer so einen schönen Spruch haben. Ne? Mhm, und deswegen jeden Freitag kann man da schauen. Ne? Habe ich für die andere Folge mal schon mal geguckt. Wo er über solche stilbildenden Serien aus den 80er Jahren uns etwas erzählt. Und er hat einen großen Schwerpunkt auch, das scheint wohl irgendwie auch ihn sehr zu faszinieren, die Synchronstimmen. Ne? Und es gibt immer ganz viele lange Infos über die Synchronstimmen und wo die noch alle zu finden waren. Robby Toppi und das Fliebertüt oder sowas war, glaube ich, auch schon mal dabei. Also, na, solche Serien halt. Ne?
Bei Dr. Snuggles haben wir ja die Schauspielerin, die wir als Else Tetzlaff kennengelernt haben.
Ach, guck mal, er fängt schon an,
in Köln. Richtig, die spricht nämlich die Fräulein Hilde Reinlich.
Die Haushälterin von Dr. Schnuggles. Einmal kurz zum Plot oder was auch immer. Ja, Plot ist ja jede Serie anders, jede Sendung anders.
Das Setting,
ja, also genau. Wer ist Dr. Schnuggles und worum geht's da eigentlich?
Ja, worum geht's da eigentlich? Also Dr. Schnuggles ist erstmal ein sehr findiger, menschenfreundlicher Erfinder.
Erfinder, genau, auf jeden Fall. Ne?
Genau.
Baut eine Maschine für dich, heißt es im Vorspann.
Im Vorspann, der auch wunderbar gesungen wird. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, hoffe ich. Und was ist sein, er ist ein bisschen untersetzt, ne? Wie so Politiker in den 80ern immer so ein bisschen dicklich waren.
Ja, so ein älterer Herr, ne?
Genau, mit Taschenuhr, ne? In der Hand. Ja. So immer so adrett gekleidet mit Weste und Sakko und Anzug und so.
Mhm. Und so eine gestreifte Hose.
Genau, immer optimistisch, immer hilfsbereit und wurde im Original von Peter Ustinov gesprochen.
Ja, ne, das ist interessant.
Ja.
Ich glaube, die deutsche Synchronstimme, die sagt aber jetzt nicht so viel.
Nee, war wahrscheinlich so eine Hörbuchstimme. oder
Walter Jokisch hat das gesprochen.
Genau. Und ich habe ein bisschen anders noch ein bisschen recherchiert. Viele tauchen mal bei irgendwie bei der Soko München auf oder bei der Alte oder bei Derek, ne? Aber so typische deutsche Seriendarsteller oder Hörspielsprecher.
Ja. Ja, hat ja vielleicht auch, man weiß es nicht, mit dem Budget zu tun. Ne? Also das ist ja vielleicht auch eine Serie, wo jetzt nicht sofort die großen Namen drauf angesprungen sind. Ne?
Genau, oder das Studio, was beauftragt wurde vom ersten deutschen Fernsehen, glaube ich, ne? SWR und WDR. Die haben das, glaube ich, synchronisieren lassen. Und da, ne, so ein Studio hat ja dann ihre Stammsprecher.
Ja, genau, ne? Also die dann für verschiedene Produktionen oder dann ja auch gekaufte Serien dann eingesetzt werden. Ne?
Ja, aber also kommen wir mal ein bisschen weiter zu den Figuren. Nach Dr. Snuggles sind die zwei wichtigsten Figuren schon direkt sprechende Tiere.
Ja, genau. Und darum geht's. Also das ist ja auch irgendwie ganz normal, ne, dass alles irgendwie um ihn herum sprechen kann, irgendwie Gesichter hat, dann die Bäume, die Häuser, eigentlich alles ist beseelt. Ne? Also
ja, der Regenbogen, ganz normal, der selbst Regenbogen. Die Tischdecke oder die Teekanne. Ja. Ne? Alles ist, hat ein Gesicht.
Ja, und auch so, nicht nur auf der Erde, sondern auch im Himmel gibt es irgendwie Kamele und Regenbogen und diese Katze, ne? Die Kosmoskatze oder wie sie heißt, die zwischendurch mal dann auch zu sehen ist.
Kosmoscat.
Ja, Cosmic Cat, genau. Und das fand ich, glaube ich, auch immer damals so reizvoll, dass irgendwie alles da irgendwie gemacht werden konnte, Maschinen und Raketen gebaut wurden, auch so ganz einfachen Gegenständen. Ne? Also in der ersten Folge, da wird dieser, ja, ist immer das Problem, dass die Haushälterin, die Frau Reinlich, die hatte halt irgendwie Angst vor Mäusen. Und das ist immer diese Maus, die Knabber, die ärgert Frau Reinlich immer, ne? Und dann kündigt sie immer, ne? Und haut ab. Das ist natürlich problematisch, weil dann macht keiner den Abwasch.
Ja.
Also und auch da bei Dr. Snuggles, Ende der 70er Jahre, da waren die Rollen noch wirklich klassisch verteilt. Ne?
Auch ganz schlimm, tatsächlich, ganz schlimm. Also das Frauenbild in der Serie, da muss man schon ein Auge zudrücken, um das zu ertragen. Also ich habe heute eine Folge geguckt und Folge 12 war es, die auch von Douglas Adams geschrieben wurde.
Ah ja, habe ich nicht mehr geschafft, aber...
Ja, und da ging es dann auch um eine Hexe, ne, und natürlich um die Haushälterin, die sich gegenseitig besuchen zum Tee und so. Eieieiei. Aber hier die Fräulein Reinlich, die ist angestellt jetzt, die ältere Haushälterin von Dr. Snuggles, und der Dr. Snuggles ist Erfinder und jede Art Erfindung, die er macht, wird immer erstmal argwöhnisch von ihr kommentiert und betrachtet.
Ja, genau. Und in dieser ersten Folge, ne, haut sie einfach ab, ne, und bringt da Tee bei ihrer Kollegin. Und ja, was soll Dr. Snuggles machen? Wie würde er, keine Ahnung, auf die Idee kommen, den Abwasch selber zu machen? Stattdessen baut er sich lieber eine Haushaltshilfe, also noch eine Assistentin von Frau Reinlich, ne, aus alten Dosen und sonstigen schrott er dabei so rum nicht, ne? Und das wird dann die Mathilde Dosenfänger.
Genau.
Im Englischen haben wir Mathilde Junkbottom.
Junkbottom.
So. Und das ist, ja, die ist die einzige, die nicht reden kann, ne? Die hat zwar jetzt mal einen Mund. Und da hat sie manchmal so, ja, so Botschaften, wie so ein kleiner Drucker, ne? Da kommen da so kleine Zettelchen mit Herzchen oder sowas raus, ne? Das ist die Art und Weise, wie sie kommuniziert. Ja, das Problem ist in der ersten Folge, dass sie irgendwie ja nicht ja immer wieder stehen bleibt, ne, und nicht so richtig ja lange arbeitet, dann fällt sie wieder um, kommt sie schnell drauf, ja, hat ja gar kein Herz. Und dann versucht er irgendwie seine Uhr dazu überreden, dass sie das Herz macht. Nee, die weigert sich und dann nimmt er den alten Wecker und der alte Wecker war eigentlich auch nicht so überzeugt und dann, naja, es gehört hat, dass das Herz von dieser tollen Mathilda Dosenfänger sein soll, dann ja. Dann wird er halt hinten reingeschoben in die Rückklappe und alles ist happy.
Aber jetzt nochmal zu Dennis und Knabber.
Dennis ist der Dachs.
Dennis, genau, the Badger. Also Dennis der Dachs ist ein sehr gemütlicher Typ auch, ne? Im Blaumann, blaue Latzhose.
Der läuft immer so behäbig hin und her. So
genau, Genau, ist aber sehr, sehr handwerklich begabt. Ne? Also der hilft natürlich, diese Maschinen zu bauen, die Dr. Snuggles entwickelt. Ja,
genau, auch den Blaumann an.
Genau. Und letztendlich ohne ihn wird die Geschichte nicht weitergehen, weil es dann keine neuen Maschinen geben würde. Ne? Also er ist schon unheimlich wichtig. Was? Machst du noch Bier?
Ja, ich habe jetzt hier noch was gefunden. Sollen wir mal kurz wieder auf Dings eingehen, dass das Schöfferhofer, wir haben es doch schon lange programmiert.
Ja.
Und der Rachen ist trocken. Jetzt habe ich hier so eine Promotion gehabt, der Einbecker Urbock. So, das probiere ich jetzt einfach mal aus.
Ja, zieh rein, wenn es nicht zu warm ist.
In der Welt von Dr. Snuggles kann das gar nicht schaden.
Das ist richtig. Also manchmal fragt man sich, wenn man so eine Serie rückblickend guckt, ob das eigentlich noch zu ertragen ist oder ob man noch ein bisschen Bubatz braucht.
Ja, und bei Dr. Snuggles, da haben, glaube ich, alle, die die Serie gemacht haben, inklusive der Charaktere, die da, also die nicht zu knapp haben. Vom Bubatz genossen, ja.
Genau. Den größten Spaß, den übrigens Dennis hat, ist immer wieder mal Knabber zu ärgern, ne? Die Maus.
Jo. Ja, und die Maus, die ärgert die, das war dann reinlich und so.
Genau. Weiter, ne? Genau. Und was sagt, kann man zu Knabber noch sagen?
Jo. Entschuldigung, ich habe gerade geknabbert am Urbock.
Ja, ja.
Verrückt nach Käse.
Verrückt nach Käse, okay, das kann man sagen. Und eher nicht so begabt wie Dennis, ne? Sondern eher eine faule Maus, ne?
Das ist ja also diese, man braucht immer so diese kleinen Gegenspieler und diese lustigen Charaktere, ne? Diese Sidekicks dann auch spielen, ne? Weil der Dr. Snuggles an sich. Der ist ja eher so ein bisschen so, ja, gutgläubig, naiv, ne, und ja, halt als Erfinder, ne, derjenige, der irgendwie dann auch denkt, guck, dass das allen gut geht. Und ja, dann braucht man natürlich etwas, was in der Serie mal schief geht und so, ne, und dafür sind dann diese ganzen anderen Charaktere verantwortlich.
Genau, aber die wohnen auch beide bei ihm, ne, Knabber und Dennis. Und Knabber besorgt dann tatsächlich immer für Schwierigkeiten, ne? Und dann dadurch entsteht überhaupt das Abenteuer, ne? Was zu erleben ist, weil Knabber wieder irgendeinen Unsinn gemacht hat.
Ja. Und alles ganz, ganz niedlich gezeichnet, ganz, ganz liebevoll. Auch Dr. Snuggles bewegt sich ja immer auf seinem Regenschirm fort. Und dann
macht er so doing. Die Pogo-Stick.
Ja, genau.
Obwohl es damals, glaube ich, noch gar keine Pogo-Sticks gab.
Ja, er hüpft da, das dreht den
Regenschirm. Hat natürlich auch ein Gesicht, ne? Der Griff hat ein Gesicht, ne?
So wie so ein Schnabel. So Hände, ne? Glaube ich.
Ja, ja, genau.
Ja. Ja, ist ganz witzig. Ne? Und weil ich ja gerade diesen den Loser, den fetten Loser im Exil erwähnt habe, ich weiß nicht, warum der sich selber so despektierlich nennt. Auf jeden Fall kann man sich das ganz gut merken. Und als ich da ein bisschen recherchiert habe, habe ich dir zwischendurch geschrieben, ich komme mir genauso vor, macht richtig Spaß, ja, da irgendwie auf die Jagd zu gehen und irgendwie mal zu gucken, was gibt es überhaupt noch an Infos dazu? Was ist eigentlich daraus geworden? Und es war wohl irgendwie mal angedacht, der Erfinder von Dr. Snuggles, das ist nämlich der Ire, Jeffrey O'Kelly, der hat sich diese Geschichten ausgedacht, der wollte das Ganze Anfang der 2000er Jahre wieder aufleben lassen. Es gibt da eine Website, drsnuggles.com, ne? Also wen wundert es.
Ja, natürlich.
Die, glaube ich, von ihm selber ist, ne? Weil da gibt's, das ist guckt euch diese Website an, das ist im Stil der frühen Websites.
Oh, und wie unsere erste 18. Januar-Homepage.
Ja, sowas ähnliches, genau.
Geil.
Ja, und da gibt's halt eine FAQ-Sektion und Chat und Forum und sowas, das früher alles immer haben musste. Ne?
Ja, ja,
und die
ja.
Wurde, glaube ich, da seit bestimmt 20 Jahren überhaupt nicht mehr gepflegt. Und das war auch die Zeit, man kann es in den FAQs nachlesen, da hat er sich anscheinend selber Fragen gestellt. Wo haben wir es denn? The New Snuggles Episodes. Ne? When will we see a new series of Dr. Snuggles? So, at present we are refining and editing the scripts while generating the financial funding to produce the new episodes, which will continue the wonderful and wacky adventures of Dr. Snuggles. Ne? Und es gibt zu diesem Zeitpunkt so eine Art Piloten für die neue Serie. Die wurde schon produziert.
Genau, das sieht deutlich moderner aus, ne? Also ist das ein Trailer oder so, den wir da auf YouTube gefunden haben?
Ja, es gibt halt nur diesen, nennt sich Pilot, aber eigentlich kann das ja nur ein Trailer zu den Piloten sein, weil
Teaser, ist halt
nicht so kurz, ne?
Was auch immer, es ist sehr, sehr kurz tatsächlich, aber man sieht schon, wie das alles neu aussehen soll, ne? Also sehr modern gezeichnet und genau, das muss man nochmal sagen, zum Zeichenstil, der ist zwar sehr liebevoll in diesem TV-Klassiker von 1979, wo die Erstausstrahlung in Britannien war, aber aus heutiger Sicht ist es manchmal schon ziemlich anstrengend, konzentriert diese 25 Minuten durchzugucken, weil sie, so ganz eigenwillige und ein bisschen hakelige und wackelige Zoom-Effekte haben und es ist tatsächlich nicht ganz einfach und von den Farben eher so limitiert und wenn man sich so Screenshots anguckt, so einfache dunkle Blau- und Grüntone, ne, wenn man die Welt sieht oder und wenn man sich jetzt nur das Standbild anguckt von dem neuen Plot, das ist knallbunt, tatsächlich in allen Farben und grell und das ist schon erstaunlich. Und die gestreifte Hose von Dr. Snuggles, er hat Längsstreifenhosen.
Ja, genau. Querstreifen machen ja dick und er ist ja eh schon dick. Ne?
Genau, er ist ja schon dick. Und die sind eher im Original so mit so einem Weinrot und Weiß gestreift. Und in diesem Standbild, das ich jetzt gerade sehe, ist das dann eher so ein knalliges Rot wie dieses YouTube-Symbol, ne? Dieses und Weiß. Und das wirkt dann schon gleich ein bisschen anders und knalliger. Und ich muss dann eher so an andere verrückte Dinge denken. Aber bei dem Screenshot hätte ich nicht sofort an Dr. Snuggles gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist auch so ein bisschen mehr in 3D-Optik, ne? Also es hat etwas räumlicher, ne? Das ist auch, ich glaube, die haben wahrscheinlich sehr viel sparen müssen oder sehr knappes Budget gehabt.
Knappe Budget.
Da sind auch die Bewegungen häufig, also man sieht häufig dieselben Bewegungen, dieselben Bilder, ne? Wenn Dr. Snuggles durch die Gegend hüpft und sowas. Ne? Ich glaube, das ist immer die gleiche Sequenz, die immer vor andere Hintergründe gesetzt wird oder so.
Ah ja, das kann sein. Ja. Stimmt, also wenn man nämlich zurückdenkt, woran denkt man zuerst, sieht man im Gedächtnis Dr. Snuggles, der auf dem Schirm durch die Gegend hüpft, weil man das wahrscheinlich immer wieder gesehen hat, ja.
Ja, und es man fragt sich ja, was ist denn jetzt daraus geworden aus der Serie, ne? Und irgendwie bin ich darauf gekommen, es gab einen Lawsuit, es gab einen Gerichtsstreit über die Rechte. Ja.
Oh.
Und ich glaube, ihm ist einfach das Geld ausgegangen. Der hat nämlich anscheinend, also ist interessant, bei Wikipedia steht, es gehören ihm wieder die Rechte, aber da steht nicht mehr dazu, was dazwischen war. Ne? Also ich habe auch keine Ahnung, wie er wieder an die Rechte gekommen ist, aber im Zuge dieser Wiederveröffentlichung, er wollte es wohl mit einer Filmfirma, ich lese es mal kurz vor, was ich dazu zusammengefasst habe, weil das ist, glaube ich, das Einfachste. Ich bin in der Juristerei, ne? Ich studierte natürlich einige Fächer, aber auch die Juristerei habe ich ausgelassen. Wo haben wir es denn hier? Da, unsere Shownotes, beziehungsweise unser Workflow.
Ah ja,
das so. Wo haben wir es?
Gerichtsverfahren. Ganz unten.
Ganz unten. Achso, ich muss es hier.
Muss es einmal drauf
aufklappen. Ne? Ja. Also mit der Gerichtsverhandlung von 2008 war das, ne? Zwischen den Parteien Animatrix Limited, einem Lizenznehmer, und Mr. O'Kelly, dem Schöpfer von Dr. Snuggles, ging es um die Frage der Eigentumsrechte an den Urheberrechten von Dr. Snuggles. Also er hatte wohl. Die wird nicht hier genannt, diese dritte Partei, der Lizenznehmer, bei Animatrix, die haben treuhänderisch quasi die Rechte verwaltet. Und die hatten so eine Art Vertrag, den er quasi auslösen musste, indem er ja Animatrix sozusagen den Betrag, der noch fehlt, ne, den sie dann wieder weiter überweisen mussten an diesen eigentlichen Lizenznehmer, wohl lange vorenthalten. Und es war in diesem Vertrag geschrieben, ja, wenn du das nicht bis dann und dann machst, dann geht die Rechte an uns über.
Ah.
Hat er wohl einmal verlängern können, so einvernehmlich. Und naja, und dann hat es bis zur nächsten Frist dann auch nicht mehr zusammenkratzen können. Und ja, dann hielten sich halt Animatrix für die Rechteinhaber und das führte dann zu einem Gerichtsstreit, ne? Entschuldigung, ja, mach mal kurz einen Orchestra-Hit. Danke. Der Rechtsstreit entstand, nachdem die Beziehung zwischen Mr. O'Kelly und einem Unternehmen, das die Finanzierung für eine neue Serie von Dr. Snuggles bereitstellte, zerbrach. O'Kelly, Entschuldigung, jetzt habe ich echt einen Frosch im Hals hier. Frosche bei dem auch immer durch die Gegend. O'Kelly behauptete, dass die Urheberrechte immer noch ihm gehören würden, da die Urkunde zur Übertragung der Rechte an Animatrix unwirksam sei. Die Kläger hingegen argumentierten, dass sie die rechtmäßigen Inhaber der Urheberrechte seien und beantragten eine gerichtliche Feststellung diesbezüglich. Die Angelegenheit schien fast positiv gelöst zu werden, als eine Vereinbarung getroffen wurde, die besagte, dass O'Kelly Zeit bekommen würde, um die Kläger zu entschädigen. Da er jedoch nichts zahlte, beantragten die Kläger eine gerichtliche Feststellung. Und der stellvertretende Richter Philip Sales entschied letztendlich zugunsten der Kläger und entschied, dass sie die vollen Eigentümer von Dr. Snuggles seien. Obwohl die genauen Details der Verhandlung nicht klar sind, scheint es, als ob die Kläger erfolgreich waren, indem sie die Rechte an Dr. Snuggles sicherten. So. Was dann passierte, keine Ahnung, aber anscheinend haben sie mittlerweile das Interesse daran verloren, das Ding zu drehen oder irgendwo weiterzuführen. Ne?
Diese Geschichte erinnert mich ganz, ganz stark an Monkey Island und die Geschichte, wie Ron Gilbert die Lizenzen an Monkey Island zurückbekommen hat.
Ach so, okay.
Das ist, das wurde, das ist natürlich jetzt eine ganz andere Geschichte und wir müssen daraus über Monkey Island eh nochmal eine ganze Pottermas-Folge machen.
Was wir nicht alles machen müssen, genau.
Richtig, vor allem, weil ich die letzte Monkey Island Sache, die vor 2 Jahren während der Pandemie irgendwann rauskam, immer noch nicht zu Ende gespielt habe. aber es gibt einen Blogbeitrag, der den tollen Titel trägt: Ron Gilbert explains how he got the license back. Und da geht's um Monkey Island.
So, und ich, also der Mr. O'Kelly, der ist ja noch unter den Lebenden und auf seiner Website gibt es eine E-Mail,
ja,
ihn zu kontaktieren. Und ich dachte mal so knallhart, na, ich habe es noch nicht getan, aber jetzt, ich dachte nicht jetzt hier, oh, jetzt kommt. Vielleicht schreibe ich ihn einfach mal an. Ich sag hier, wir sind große Fans von Dr. Schnuggles, wir haben einen Podcast darüber gemacht. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was ist denn jetzt mit Dr. Schnuggles und den Rechten? Und warum gab es nie diese schöne Serie, die wir alle sehen wollten Anfang der 2000er? Ja. Und warum gibt es auch nicht den Theme Park auf seiner Seite? Sagt er so, er wollte sogar ein Bild, also das ist ja noch quasi aus der Gegenwartsperspektive. Er will einen Theme Park bauen, Dr. Schnuggles Theme Park.
Mensch, ich habe da ganz komische Vibes, wenn ich das, wenn ich mir den Teaser jetzt angucke und das jetzt mit dem Theme Park höre. Das ist alles so ein bisschen größenwahnsinnig.
Willy Wonka-esque?
Ja, also genau, dieses so, ne, daraus kann man doch so Tolles machen, weil man ja, weil man es so sehr liebt. Also ich kann das verstehen, warum man das machen möchte und warum man davon träumt, das zu machen. Und warum man dann vielleicht auch so weit geht und allen davon erzählt, dass man das machen möchte. Aber es ist so, dann manchmal doch ein bisschen von der Realität entfernt, das, was man in diesen Momenten des Wahns erzählt.
Ja, man hat noch keinen Cent damit verdient, aber will schon den Themepark machen.
Genau, genau. Und man kann nicht mit jedem x-beliebigen Ding einen Themepark machen oder alles mögliche und erfolgreich sein. Siehe Playmobil. Das geht einfach nicht.
Ja, ja. Ne? Das ist, also vielleicht könnte man, wenn das jetzt irgendwie so Moviepark mäßig, oh, wie die Jugendlichen, ich sag schon wieder mäßig. Ich hab zu viel mit diesen Leuten, die mäßig sagen. Ich sag halt, alle hängen mäßig. Es passt nicht. Es ist verhältnismäßig, aber es ist nicht, alles andere geht nicht. Verhältnismäßig oder sowas, ne? Aber.
Herrlich.
Das ist überhaupt nicht mehr verhältnismäßig, was die machen. Ah, die Jugendlichen. Jugend ohne Gott gegen Faschismus.
Ja, gegen Faschismus ist schon mal nie schlecht, aber das nicht rechtfertigt schlecht, nicht jede schlechte Sprache. Da sind wir spießig.
Ja, wirklich. Ja, ja, Mr. O'Kelly. Ja,
wenn, ja, ich wollte, nicht so rum.
Wenn jetzt zum Beispiel er zu so einem großen Konzern gehören würde, so, das hörte so Warner Brothers und was weiß ich, die haben einen Themepark, wo hier da ist Bugs Bunny und da ist das und da ist jetzt manchmal auch eine kleine Dr. Schnuggles Fahrgeschäft. So, richtig. Das wäre doch okay, wäre doch lustig. Da kann man dann mit dem Regenschirm rumhopfen oder so, ne? Und an dann Mathilde Dosenfänger vorbei. Aber
ja, und den ganzen Tag könnte Steve Eager ihren Song singen.
Das ist wahrscheinlich der Grund, warum das nie so weit kam. Denn du hast gerade gesagt, woran denkt man, was sieht man, was hat man vor seinem Auge, wenn man an Dr. Schnuggles denkt? Ich denke immer, was hat man eigentlich im Ohr, wenn man an Dr. Schnuggles denkt? Nämlich den Titelsong, der an sich ein schöner Titelsong ist.
Und am Anfang so ein Ritsch, so ein paar Geräusche.
Ja, genau. So, man sieht so ein Sägesound, als ob er gerade in seiner Werkstatt ist, ne, und irgendwie was zusammenbastelt, und dann kommt auch diese Oing, Oing, Oing von seinem Regenschirm, ne?
Oing, Oing, Oing.
Und dann kommt so ein schöner, mit so ein bisschen Synthesizer-Sounds, analog Synthesizer-Sounds der 70er Jahre angereicherter, mit Tempo beschwingter, genau, du summst ihn schon. Es ist halt einfach ein Song, den man einfach so schnell im Ohr hat. Und das ist der Ton, da wo du gerade gelangt
bist. Wo ich gerade nicht hinkomme.
Wo man sich fragt, warum hat er nicht einfach mal vielleicht 2-3 Tönchen runtertransponiert. Und ich habe immer gedacht, also ich habe wirklich gedacht, das singt ein Kinderchor. Ich dachte, das wäre eine Kinderstimme.
Ja, das ist so hell, so glockenklar und tatsächlich manchmal auch.
Wie die Wiener Domspatzen oder
sowas. Ja, sowas.
Regensburg heißen sie. Ja.
Wahnsinn,
wenn, aber es wenn war diese Choir Boys, ne, in diesen engelsgleichen Oktaven da singen. Aber nee, es ist eine schwedische Schlagersängerin, die hauptsächlich, also ursprünglich schwedisch, deutsche Schlager gesungen hat. Und wie mir Wikipedia sagt, recht erfolglos eigentlich, obwohl sie tausende Sachen veröffentlicht hat, aber nie in die Charts kam. Und wenn man den, also mal nach Videos guckt, dann ist ja auch mit der Tito Thomas Heck und wie sie alle heißen, ne, da zu sehen. Die, du hast gerade den Namen gesagt?
Steve Eager. So wird sie bestimmt nicht ausgesprochen.
Steve Eager oder so. Genau. Ne?
Und sie ist mittlerweile 70, ne?
Mhm. Sehr gut. Ja, vielleicht, ich stelle mir so vor, die geht auf Tour, ne, und hat ihre alten Hits, ne, und dann sitzen da die Fans der ersten Stunde, die ihre ganze Karriere verfolgt haben, und dann lassen sie sie nicht von der Bühne, bevor sie nicht den Dr. Schlangel schocken. Nein, nicht Maya, Sief.
Jetzt kommen wir zu Gelsenkirchen. Ich war bei Schloss Berge und da hat mal Karel Gott tatsächlich auf der Bühne gestanden und die ganzen Idioten aus Gelsenkirchen. Maya. Und er musste natürlich singen, sonst ging es nicht.
Solche Szenen spielen sich da wahrscheinlich ab. Und dann singt sie diesen Ton. Ja. Und alle Scheiben zerbrechen.
Unglaublich. Und sie hat von 71 bis 86 jedes Jahr mindestens ein Album rausgehauen. Ja, sie hat angefangen mit so Dingen, die ich nicht aussprechen kann. Und aber das 72, es tut gut. Ich habe mich für dich entschieden. Oh, das ist schon, da gibt's schon Vibes bei mir. Ich habe mich für dich entschieden. Gott, oh Gott. Lass das.
Ja.
Oder Junger Wein hat sie dann 75 gesungen. Oder hier 77, ist ein ganz toller Jahrgang. Hat sie fünf Alben gemacht.
Die fünf Alben gemacht?
77? Fünf Alben. Nee, es sind Singles.
Ach so, ja.
Fünf Singles, okay. Komm. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Mhm. Santiago Train, Sei mein Freund. Ist also immer die B-Seite dabei, ne?
Ach so, ja.
Ein Sonnenstrahl. Oh, sie nähert sich an Dr. Snuggles. Bald ist sie da. Warum kann ich nicht die andere sein? Du haust ganz schön auf die Pauke. Oder auf der B-Seite, ruf mich an. Hollala.
Eine Kooperation mit Toni Marshall, hat sie den gefeatured wahrscheinlich.
Ja. Und nach Dr. Snuggles, weil Dr. Snuggles war ja irgendwie auch um die Zeit 79 oder so.
79, ne? Genau, haben wir noch gar nicht gesagt, aber 79, das stimmt.
Ja, und dann 1980 kam dann Sexy Eyes und auf der B-Seite, wenn das eine Sünde war.
Ah ja, da hat sie ein bisschen die schlüpfrigere Variante gewählt anscheinend. Ja, ja. Ne?
Letzte Single, Mitten im Strom, B-Seite, weiße Wolken in den Schuhen.
Mal gucken, vielleicht gibt es eine Spotify-Playlist von Siv Ingvar. Und kann man sich mal, wenn es einem schlecht geht, vielleicht mal für gute Laune.
Total abgefahren.
Stehen auch die Autoren?
Ich versuche es gerade rauszufinden, tatsächlich. Das ist eine gute.
Ob Dieter Bohlen alles für sie geschrieben hat.
Also
oder?
Bei den Singles steht es nicht, aber bei den Alben steht Komponist und Texter dabei. Und ob ich da irgendjemanden entdecke, natürlich sind da einige dann bei Wikipedia auch verlinkt, wie der Albert Hammond.
Albert Hammond?
Ja.
Albert Hammond Jr.?
Der hat 1977 einen Song für sie gemacht, der dann auf Englisch When I Need You heißt. James Last hat auch mal was für sie gemacht.
Oh, da kommen wir der Sache näher. Ne? Der Happy Sound.
Das war 1979. Da könnte aber auch jetzt mit Dr. Snuggles draus sein auf dem Album. Ach, ja, und Lionel Richie.
Wow. Ja, wahrscheinlich Sexy Eyes oder sowas.
Three Times a Lady.
Ah ja, das war ja, glaube ich, damals auch ein Uso, dass deutsche Schlagersänger ihr englische Country-Songs oder sowas. Hier genau. Ein Kornfeld, das ist doch hier Let Your Love Flow oder
so. Oh, Roland Kaiser hat auch einen Song für sie gemacht.
Siehste?
Wer sich selbst nur liebt. Tja, ja. Und 1977 hat sie den silbernen Bravo Otto bekommen. Also von wegen erfolglos, Silberner Bravo ab.
Ich dachte, das stand irgendwie, sie war nie in den Top 100 oder so. Vielleicht habe ich mich aber auch vertan.
Das ist voll richtig.
Das mit da kriegt man doch keinen Bravo Otto.
Ich weiß nicht, warum sie 77 den Bravo Otto bekommen haben. 77, das ist schon
da komisch. Da wusste ich nicht, dass es einen Bravo Otto überhaupt gibt. Ken Leray heißt der Komponist. Und man muss dazu sagen, es ist ja nicht nur der Titelsong. Es gibt auch in den Folgen so ein, zwei Songs pro Folge, die die Charaktere singen.
Richtig.
Das ist ein sehr musikalischer, und das finde ich sehr schön. So ähnlich wie die Fraggles, ne? Da wird auch viel gesungen.
Oh, war eine Folge drüber, die Fraggles.
So, wir sind die Doppels, genau. Boah, den doch einen doch ins Knie. Siehst
du? Oh, Fraggles. Es gibt viel zu wenig Fraggles heutzutage. Wobei, ich war enttäuscht, als ich in den
neue Folge von. Es gibt eine neue.
Ja, ich weiß. Aber ich bin nicht reingekommen. Ich habe, glaube ich, die erste Folge gesehen von Fraggle Rock. Und das, das geht, glaube ich, nicht mehr. Und das würde bei Dr. Snuggles wahrscheinlich auch so passieren.
Was übrigens super ist, das sind ist die Neuauflage von Pumuckl, um da mal kurz eine kleine Exkursion, einen kleinen Kurs zu machen.
Pumuckl ist wieder da!
Der kann das erstaunlich und erschreckend gut, der Arzt. Die hätten noch nicht mal eine KI gebraucht, aber die haben die Stimme von wie heißt er?
Ja, Meister Eder nicht, oder?
Nein, Meister Eder
ist ein neuer Pumuckl-Sprecher, ne?
ist ja neuer Meister Eder,
ja.
Clarin, Hans Clarin, ne,
hat ja, ja.
gesprochen. Ne? Und der wurde quasi von einem anderen Sprecher eingesprochen und dann mit der KI über, also die Stimme zu Hans Clarins Stimme gemacht, so Hans Clarins Pumuckl-Stimme.
Ich habe tatsächlich letzte Woche eine Folge gesehen, das läuft auf RTL und man kann es in der App RTL Plus gucken.
Ja.
Ja.
Und die sind super, die sind witzig. Die sind genau wie die alten Folgen und die haben es, glaube ich, ganz gut gemacht, dass sie nicht als Meister Eder irgendjemand, also der die Meister Eder von damals ähnlich sieht, oder kopiert oder so. Ne? Es spielt heute und ich hab mir sagen lassen, es ist sogar eine Folge, da besuchen sie das Grab von Meister Eder.
Wow.
Wow, ne?
Es könnte die letzte Folge, glaube ich, sein. Echo Fresh spielt auch ein Paketbote. Wow. Das ist geil. Ja.
Und das ist natürlich in den wirklich noch erhaltenen, da wurde ja damals hier von, haben wir da schon mal drüber geredet
im oder Studio?
So? Das kommt mir so bekannt vor, dass damals der Ministerpräsident dafür eingesetzt hat, dass dieses Kulturerbe, also wahrscheinlich kein Kulturerbe, aber dieses wichtige, für Bayern wichtige Aushängeschild, die Meister-Eder-Werkstatt, nicht abgerissen wird.
So, jetzt haben wir den Unterschied. Der Ministerpräsident setzt sich für Pumuckl ein, aber der Ministerpräsident von Großbritannien hat sich nicht für Dr. Snuggles eingesetzt. Das ist der Unterschied.
Nee, das stimmt. Also ich weiß aber nicht, ob der Ken Leary, Jeffrey O'Kelly, ob der Republik-Ire ist oder Nord-Ire. Also dann hätte sich da jemand anders
gemacht. Oh Gott.
Dann
hätte auch die Französische, die Beatrix, hier die Queen of the Netherlands machen können.
Ja, das stimmt. Beatrix, ne?
Einmal erkenntlich zeigen für den guten Herrn Dr. Snuggles.
Mensch. Ich glaube, ich schreibe ihn einfach mal an.
Ja, schreib den Mr. Snuggles mal an, also den O'Kelly tatsächlich, der soll sich mal erklären, das macht er bestimmt auch ganz gerne, vielleicht kann er auch mit einer KI das Transkript, was wir aus unserem Podcast rauskriegen, halt einfach übersetzen, dann weiß er, was wir hier gequatscht haben und was für komische Vögel wir sind und kriegt man hin.
Ja, und, klar. Und dann hört er, dass wir darüber reden, dass er größenwahnsinnig war und sowas. Ne?
Das ist ja eine Theorie. Das muss man natürlich auch vorwegschicken. Wir haben doch so keine Ahnung. Wir müssen
Herr
uns
Kelly,
ja
irgendwie. Sie haben die Chance, das jetzt zu richtig zu stellen, sonst senden wir das.
Ja, nein. Also, apropos senden, das hören nur 20 Leute. Also, plus ja, Sie, Herr Kelly.
Das ist auch kein gutes Argument, dass er uns da.
Ja, aber also es hat natürlich alles Potenzial, ne? Also wenn er uns featured auf deiner berühmten Webseite drsnuggles.com
und das hat sich ja nicht aktualisiert wurde.
Ja.
Dass es überhaupt noch gibt, der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass eben immer noch abgebucht wird, wo auch immer das gehostet wird.
Wo auch immer.
Und warum? Deswegen hat er auch kein Geld, um das zu produzieren. Das sind so ganz alte Internetverträge, ne?
Ja. Pumuckl geht angeln, Folge 7. Oh, wie genial. Oh Mann, Pumuckl und das Pferd vom Nil. Oh. Und letzte Folge am 26. Dezember letztes Jahr gesendet, 13. Folge der ersten Staffel, Pumuckl feiert Silvester. Und exakt das haben wir ja auch getan letztes Jahr Silvester.
Was, Silvester gefeiert?
Ja, in diesem Pottermaus-Ding hier.
Ach so, ja.
Mann.
Nochmal kurz wieder zurück die Bogen, wir haben ja angefangen über die Musik zu reden, auch da habe ich Petaluza-Style-mäßig recherchiert und habe gedacht, ja, ist ja interessant, das ist ja gerade das Schöne, früher hatte man ja nie die Gelegenheit, sich auch mal die Sachen im Original anzuhören, also
richtig.
Peter Ustinov, dass der Dr. Snuggles gesprochen hat, ne? Also das habe ich jetzt bei Wikipedia gelesen.
Ja.
Aber man hat es nie gehört. Und so gesehen, es gibt ja auch andere Versionen dieses Songs, den Ken Leary geschrieben hat. Mhm. Und Ken Leary hat nicht nur das kleine Intro geschrieben, sondern der Song hat auch Strophen. Also es gibt, haben wir verlinkt, den Song in der Version von Siv Inger auch in der langen Fassung, 2,5 Minuten mit Strophen, die auch super sind. Es ist eine super Lied, kann man nichts anderes sagen. Ne?
Absolut.
Und wir noch mehr erfahren über ne, Dr. Snuggles und seine Welt. Es gibt dann natürlich noch für jedes Land, wo das ausgesagt wird, wiederum eine anders eingesungene Tiefelmelodie. Und ich habe ja gerade schon gesagt, es ist auch so hoch, ne, dieses Regenbogen, das ist so schrill. Und in den anderen, also meines Erachtens wurde in den anderen Erfassungen, zum Beispiel in der niederländischen, die habe ich gehört, und der englischen, glaube ich, das wird ein bisschen entschlackt dadurch, dass man zwar eine entweder weibliche oder wirklich, ich glaube in der niederländischen, da meine ich, da sind es wirklich Kinder, die das singen. Aber es wird auch eine männliche Stimme drunter gelegt, also die natürlich eine Oktave tiefer klingt. So, und das beides übereinander gelayert, da hat man natürlich an der Stelle, wo der hohe Ton kommt, ein bisschen den Ausgleich durch die männliche Stimme. Ne? Da ist es nicht ganz so schlimm. Aber ansonsten ist es die gleiche Melodie, der gleiche Song. Und man kann nicht ein bisschen leichter reden, ne? Nach der Text, ne? Nach der Worten. Es ist, glaube ich, auch so ungefähr die gleiche Story, die da erzählt wird. Ne? Und es gibt, das kann man wieder bei unserer schönen Plattform Discogs rausbekommen. Es gibt auch Sampler. Es gibt Sampler mit der Musik, wo halt irgendwie Songs, die auch in der Serie vorkommen, auf einer Schallplatte oder auch auf später mal auf einer CD dann erschienen sind. Es gibt diese Schallplatte in verschiedenen Sprachen. Da sind die verschiedenen Versionen dieser Lieder drauf, in Französisch, Englisch, Niederländisch, Dänisch, glaube ich sogar. Und, oder vielleicht ist es Schwedisch, also das ist die Sprache, wo man immer diese Kringel über dem A hat. Mhm. Also eine von diesen wird es sein. So, was fehlt?
Die deutsche Platte.
Es fehlt die deutsche Platte.
Das
also wenn die bei Discogs nicht verzeichnet wird, dann wird es die nicht geben.
An Sief Inga liegen und dass sie das auf ihrer Komm und Spiel mit mir Album drauf hat, oder?
Meinst du, das war dann nicht mehr... war auf einmal nicht mehr kindsgerecht, wenn es hieß Sturm und Spiele mit mir.
Ich weiß es
nicht. Nee, die anderen
nee, so Songs, Rechte, die sind Rechte ja, meine ich, ne? Dass sie die Rechte an dem deutschen Dr. Snuggles Songs haben.
Oh, das könnte natürlich sein. Könnten
deswegen
wir auch noch
ist nirgendwo auf dem Trailer. Oder?
Aber warum sollte sie denn die Rechte an den anderen Songs haben? Die hat sie ja gar nicht gesungen.
Ja, stimmt, das ist merkwürdig. Dann, ja, müssen, die ja, und, dann müssen die vielleicht untergegangen sein oder sonst was. Stimmt, da müssen wir jetzt eine andere Produktionsfirma oder den WDR oder den Westdeutschen Rundfunk ansprechen, den es damals noch gab. Ne? Das war ja nicht der SWR, sondern den SR oder SDR oder wie
die dann. Ja, es ist
Süddeutscher Rundfunk. Den gibt's ja heute gar nicht mehr.
Ja. Früher, also ganz, ganz früher gab es einen NWDR, da war noch WDR und Nord NDR zusammen.
Ne? Ja, da haben die Briten das einfach so gegründet, ne? In ihrem Besatzungsgebiet, den NWDR. Man hat aber sehr schnell gemerkt, dass es ein bisschen groß ist und hat sich dann getrennt.
Also noch schlimmer als hier, letzte Woche haben wir gerade über Schlippe geredet, ja. Dass Bottrop und Gladbeck und Gelsenkirchen, die ja kulturell also überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Nee, mal gar nicht. Ja. Teilen sich vielleicht eine Autobahn. Also die 42 geht durch alle durch. Mhm. Oder ist die 2 müsste durch alle durchgehen. Ach, scheiße.
Nee, die 42, da kommt von, ja klar, also Essen, Gladbeck, Bottrop, Oberhausen.
Dann ist ja Zentrum, schon Oberhausen.
Duisburg.
Ja. Jetzt sind wir wieder bei Tief wieder hier drin.
Tief im Westen.
Wo wollte ich eigentlich nochmal hin? Bei Dr. Snuggles. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe Folge 12 gesehen.
Douglas Adams, ja.
Und genau, wie komme ich denn auf die Idee, die Folge 12 zu gucken? Wegen Douglas Adams. Ich hätte auch die 7 gucken können, die hat auch Douglas Adams zusammen mit dem Radioproduzenten John Lloyd produziert. Mhm. Nein, geschrieben.
Also geschrieben, ne?
Genau. Geschrieben
haben wir das. Das
ja. Tatsächlich. Ne? Und das kennt man ja auch heute von modernen Serien wie Doctor Who, dass jede Folge von einem anderen Autor geschrieben wird und man darüber einen Showrunner hat, wie Russell T. Davis diese Serien macht, wie Doctor Who, Years and Years und It's a Sin. Mhm. Wieder den Bogen gespannt. und John Lloyd hat aber auch noch andere Dinge getan. Natürlich mit Douglas Adams zusammengearbeitet und ein Hörspiel gemacht.
Mhm. Ah, das legendäre Hörspiel... Zurück in die Zukunft. Beanderte durch die
Galaxis.
Das BBC,
da,
da. Oder?
Nee, das war jetzt Indiana Jones. Eieiei, Mist. Beanderte durch die Galaxis natürlich.
Hm. Das war natürlich nicht Indiana Jones, das war das A-Team, was du gerade gesungen hast.
Ich hätte das A-Team gesungen?
Ja.
Nein, ich habe da gesungen.
Ja, ist das nicht das A-Team? Nee, das ist
ja. Jetzt komm mal klar. Jetzt sind wir bei Lukas Film und dann ganz schnell wieder Monkey bei Monkey Island. Uiuiuiuiuiui. Also 6 Folgen Hörspiel per Analogy the Galaxis und The Meaning of Liv.
Liv?
Liv. Das ist auch ein Buch, was die beiden zusammengeschrieben haben, John Lloyd und Douglas Adams, 1983. Ein humoristisches Lexikon. Ja. Habe ich nie gelesen, deswegen dachte ich auch nichts weiter. Was ich aber von den beiden kenne, und das ist wirklich legendär. Und darüber werden wir vielleicht irgendwann auch noch potamieren.
Bestimmt.
Wenn ich mir endlich nochmal die ganzen Folgen gekauft habe, ich glaube, man kriegt jede Staffel für 2,50 € bei jedem Videohändler. Das ist Blackadder.
Ah, der frühe Rowan Atkinson.
Richtig. Der
AK 19, Mr. Bean.
Der 1983, das ist ja fast die gleiche Zeit wie Dr. Snuggles, ne? Und
genau, das lief in Deutschland übrigens zum ersten Mal 81, ne?
Dr. Snuggles 81, richtig. Hm. Blackadder lief noch viel, viel später, glaube ich. Am Anfang, aber das werden wir in der Dr. Blackadder-Folge erklären.
Dr. Blackadder.
Also hier, jeder kennt natürlich den Roy Ron Atkinson, wahrscheinlich später als Mr. Bean.
Genau, da hat er nichts gesagt.
Da hat er nichts gesagt, aber hier bei Blackadder hat er ganz viel gesagt, weil er die Hauptrolle gespielt hat. Hm. Er hat nämlich einen Thronfolger gespielt, namens Blackadder. Hm. Und das Ganze, jede Staffel ist in einer anderen britischen Epoche gedreht.
Mhm.
Und,
ah, okay, ja.
Und hat unglaublich viel Wortwitz. Und klar, wenn das Douglas Adams mitgeschrieben hat, ist das ja logisch. Und am Anfang wurde das tatsächlich auch in Deutsch, auf Englisch im deutschen Fernsehen gezeigt. Auf Dreisat und auf Arte.
Mit Untertitel.
Ja. Mit Untertitel, genau. Erst
also irgendwie Monty Python, ne? Es gab ja auch keine Synchronisation von Monty Python.
Exakt. Und auch, glaube ich, Fawlty Towers wurde, glaube ich, auch auf Englisch gezeigt.
The Germans are coming.
The Germans, richtig, genau. Und Blackadder, wenn man da reinkommen möchte in das Thema, es gibt einige Folgen auch auf YouTube, empfehle ich ganz klar die erste Folge der zweiten Staffel, weil in der ersten Staffel ist noch ein bisschen viel Slapstick, aber bei der zweiten geht es so richtig los mit Wortwitz. Da hat man noch ein bisschen an Finesse geschraubt, wenn man die Serie macht, nachdem man mit der ersten Staffel gemerkt hat, das Ganze funktioniert. Und dann wird es quasi bis zur letzten Folge bleibt es genial. Ne? Also das sei versprochen. Die erste Staffel, ich habe irgendwo einen online jemanden gefunden, der das dann bespricht und sagt, wir fangen aber hier mit der zweiten Staffel an und die erste Staffel gucken wir hinterher. Das kann ich tatsächlich auch so empfehlen in der Nachschau.
In der anderen Staffel, also sind ja auch nicht chronologisch dann, also so irgendwie Zusammenhang, man muss ja kein Plot folgen. Ne?
Genau, der Plot ist innerhalb der Staffel. Aber eigentlich ist jede Folge auch abgeschlossen, wie das früher in Serien waren. Also gibt es dann ein Ereignis und am Ende irgendeine Lösung. Ne? Also der Blackadder hat einen Diener. Einen Diener und genau, Fußpilz. und irgendwie bringt der Diener die immer in irgendwelche großen Schwierigkeiten. Ne? Und das ist und Blackadder ist besticht durch seine Selbstsucht, also dieses egozentrische Sein.
Mhm. Ne, und ich habe das, damals lief es auch in der ARD oder so, ne? Also das, ich kenne das. Ich habe das irgendwie wahrscheinlich dann, Anfang der 90er oder so gesehen.
Ja.
Wahrscheinlich genau. Nachdem Rowan Atkinson, also nachdem Mr. Bean so erfolgreich war, ne? Haben sie wahrscheinlich den, also ich glaube, es war tatsächlich erst Mr. Bean und dann haben sie Blackadder gezeigt.
Auf jeden Fall. Mhm. Also,
oder nochmal rausgekramt.
Ja, richtig. So war das. Aber darüber können wir tatsächlich irgendwann auch nochmal potamieren. Ja. Aber so und ist nochmal der, der Blick zu John Lloyd, dem Fernsehproduzent, der mit Douglas Adams diese zwei Folgen, Folge 7 und Folge 12 von Dr. Snuggles geschrieben hat.
Ja,
so war das. Herrlich. Ist noch sonst irgendwas zu dieser wundervollen Serie zu sagen?
Also ich glaube, das, was ich zu sagen hatte, das habe ich gesagt. Ne? Also alle meine Recherchen. Danke, dass du nochmal was zur Synchronstimme von Fräulein Reinlich gesagt hast, ne? Damit wir diesen fetter Loser-Vibe jetzt auch wirklich verfolgt haben. Ne? Da bin ich mal gucken, also bin ich mal gespannt, gucken wir mal, ob wir am Ball bleiben können und ob Mr. O'Kelly uns da irgendwas verrät. Ob er seine E-Mails noch checkt.
Genau, wir müssen übrigens nochmal ihren Namen nennen, ne? Also Elisabeth Wiedemann. Ne? Hieß sie, die gute Frau,
die Schauspielerin,
die dann berühmt wurde als Else Tetzlaff oder
auch liebevoll Dusselige
Kuh genannt, genau. Genau. Jeder kennt es vom Silvester, ein Herz und eine Seele. Sie ist im Mai 2015, also bereits vor 9 Jahren, verstorben.
Ja, aber ich glaube, das war dann auch vom Cast von Ekel Alfred diejenige, die zuletzt von uns ging. Die weitaus jüngeren Schauspielerinnen, Dieter Krebs und ihre Hildegard Krekel, glaube ich, ne? Die
genau.
Tochter gespielt hat und den Schwiegersohn, die sind natürlich schon viel früher das heißt natürlich, also tragischerweise schon früher gestorben und der, wie heißt der Schauspieler von Herrn Tetzlaff nochmal?
Ich habe es hier offen, Heinz Schubert.
Heinz Schubert, genau. Der hatte später nochmal irgendwie eine Serie gemacht, sowas Satirisches, mit einem Bein im Grab. Warum erinnere ich mich an sowas? Ich habe es irgendwie einmal gesehen, als er schon älter war. Das war, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich lustig. Deswegen weiß ich aber nur, dass er noch später ja auch noch als älterer Mann zu sehen war, ne? Und ja.
Ja. Das stimmt. So ist das tatsächlich. Sie ist 89 geworden.
Hm, stimmt, sie ist ziemlich alt geworden. Ich habe sie irgendwann auch noch mal in einer Talkshow gesehen, bei Bettina Böttinger oder so.
Ja.
Großartig. Boah, da sind wir aber heute wieder multimedial und kulturell unterwegs gewesen, popkulturell, ne, durch die verschiedenen Formate und ja, Zeitalter gereist. Ne?
Ja, und mit Sinn und Verstand durch die Wikipedia gebraust und die wichtigsten Schnipsel zusammengekehrt und euch hier rausgebürstet, ganz fein auf die Tastatur.
Ja, aber ich hoffe, ihr wüsst es zu schätzen. Achso, wenn du das brauchst, ich habe irgendwie noch so, habe ich mal gefunden, habe ich vor Jahren bei Aldi mal gekauft, so ein Tastaturreinigungsset, ne? Kann ich dir gerne zukommen lassen. Das ist noch ungeöffnet.
Nee, das, ich glaube, bei mir tut es einfach ein Pinsel. Ne, in meine
Schule. Ja, das ist ein Pinsel dabei.
Ja, 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 sowas habe ich schon für meine Kaffeemühle oder für meine Rasierer, Langhaarrasierer. Ich habe ja hier auch so ein bisschen Bart.
Ja, die muss man zwischendurch für alles den gleichen Pinsel, oder?
Nein. Ich habe hier jeweils einen Pinsel.
Da bin ich beruhigt.
Man, ja, zur Not, weißt du? Hm. Naja, schön war es mit dir, Mitch.
Sollen wir diese Folge mit einem triumphalen Orchestra-Hit ausklingen lassen?
Ja.
Bevor wir natürlich unser Outro spielen.
Ja. Das könnten wir tun. Macht euch, ihr habt es schon oft gehört, ne? Also ihr müsst euch jetzt nochmal drauf einstimmen. Jetzt gleich kommt es noch zum letzten Mal heute.
Ich finde es übrigens besser, also bei solchen Songs, wo das wirklich nur so als Akzent eingesetzt wird. Ja. Nicht als Melodieinstrument.
Dat. Das ist tatsächlich, das verleidet mir auch den Song All of Your Mind.
Nee, Moment mal, das ist der Bläsersound. Es kommt über den Bläsersound einmal ein Dish, ne? Das ist der Orchestra-Hit.
Oh, da kommt der Bläsersound. Siehst du, danke. Jetzt kann aber ich wieder All of Your Mind hören.
Weißt du, kennst du Maria Magdalena von Sandra?
Das kannst du gar nicht mehr hören, das ist ganz schlecht gealtert.
Du in deiner frühen Schaffensperiode hast doch mal einen Song geschrieben an deinem ersten Keyboard.
Ja, natürlich.
Mit dem malerischen Titel.
Also ich weiß noch, die Melodie, die drunter liegt. Du. Geld oder Pipi.
Ja, und dann, aber ich glaube, die Orchester-Melodie war Güsch.
Die sind ja ausgeblendet.
Das war hier.
8-Spuren-Sequenz
da auf Only Hit.
Mein Only Hit. Ich hab ihn bestimmt noch auf Minidisc, aber. Kein
Aufspieler mehr. Player. Das ist auch
ein Dilemma. Ja, all das ganze, das tragische Ende von Medien, auch von CDs und so. Keiner hat mehr einen CD-Player zu Hause.
Ich schon.
Ja.
Ich hab einen im Auto.
Oh, weia.
Ich hab ein Auto.
Ja, das ist okay. Das kannst du machen. Das ist, kann man, will ich gar nicht, jetzt will ich gar nicht mit Volker Wissing anfangen und, und seinem Drohen von jetzt drohen Fahrverbote.
Für Autos mit CD-Player?
Nein, für alle. Weil die Klimaziele nicht erreicht werden.
Ach, aber das ist doch gar nicht von dieser Verbotspartei.
Richtig,
dieser
ominösen. Das ist total irritierend, dass dieser Mann plötzlich den Autofahrern Angst macht mit, eigentlich war es bestimmt so ein hinterlistiges, das drücke ich jetzt nochmal den Grünen rein. Aber jetzt wird das Spiel genau andersrum gespielt, dass die Grünen sagen, Moment mal, Volker, du hast ganz viele Mittel, womit du hier klimagerecht den Verkehr regulieren könntest. Siehe hier Tempolimit mehr E-Autos und diesen ganzen Traller. Das machst du seit 2 Jahren nicht und sagst, geht nicht. Und jetzt machst du den Leuten Angst, ja, weil wir nichts gemacht haben, muss es wohl bald hier Fahrverbote geben. Und das wird nicht an einem Sonntag erledigt sein. Das ist doch Quatsch, sagen die Grünen dann. Also Volker, mach mal deine Arbeit.
Oder mach den Scheuer.
Mit dem will ich gar nicht anfangen, den Kerl. Der macht sich ja jetzt nur noch, der wird ja noch reich mit dem ganzen Scheiß.
Stimmt, der hat jetzt rechtzeitig sein Mandat niedergelegt, damit er irgendwelche Vorstände noch, oder beziehungsweise damit er nicht offenlegen muss, was er da verdient. Ne?
Richtig, richtig. Ja. Das ist so übel. Und seine Frau hat er ja auch promoviert. Die hat ja vorher im Verkehrsministerium unter ihm gearbeitet. Dann ist sie aufgestiegen ins Kanzleramt. Und jetzt ist sie für Meta, also der Facebook-Firma in Brüssel. Haben wir die Geschichte letzten Mal schon erzählt?
Nein, das höre ich jetzt zum ersten Mal, also zumindest diesen Teil davon. Das hört und denke, wo sind wir hier in einer Korruptionsgesellschaft, einer fetten Wirtschafts-Community?
Ja.
Nein!
Basta!
Danke. Das sollte auch unser letztes Wort gewesen sein. Nicht ganz, das letzte Wort über das Outro reden wir ja immer noch so ein bisschen.
Das machen wir immer, aber wir tun immer so, als würde keiner mehr zuhören.
Das ist ja nicht mal offiziell, ne?
Nö, die meisten haben schon abgeschaltet.
Wir trinken noch den letzten Schluck.
Ja.
Prost.
Ja, zieh dir rein, ne? Gönn dir. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gleich mit meiner Zeit noch mache, dass wir jetzt nach fast 2 Stunden schon wieder fertig sind.
Ja, vielen Orchestra-Hits bei unserem Song hier, ne?
Total. Aber leider kann ich keinen einspielen, weil ich hatte den letzten Jahr gerade schon.
Geht nicht gleichzeitig, ja.
Ja, schade.
Aber jetzt kommt der Regen.
Aber technisch geht das.
An der Stelle geht es jetzt nicht.
Ja, ich hab überlegt.
Aber es hat einen Vocoder.
Oh ja, Vocoder sind toll.
Bei Danzig's Tag kommt auch einer vor. Alles, was man braucht.
Bis bald.
Und tschüss.